Pixelplausch mit Dan und Jeff.
Herzlich willkommen zurück zur 15. Ausgabe des Pixelplauschs mit mir und Jeff.
Hallo.
Ja, wir haben mittlerweile Ende Juni und es sind nicht mehr ganz 31 Grad im Schatten und dementsprechend, nachdem wir den Hitzetod nur ganz knapp verpasst haben, haben wir uns gedacht, nehmen wir jetzt eine neue Folge auf. Traf sich auch relativ gut, weil vor ein bisschen mehr als einer Woche waren ja die ganzen großen Spielemessen. Und
also da gibt's Spielepräse, die Livestreams von.
Ja, also Messe ist es ja nicht mehr, ja. Aber irgendwo in einem Schuppen hat sich jemand von Greenscreen gestellt und das durften wir dann im Livescreen, im Livestream beobachten. Beziehungsweise wir durften einen tollen Timer sehen, der uns darauf hinwies, dass ein neuer Timer erschienen ist.
Das, ja, aber ich glaube, das war mit die erste Präsentation, die gelaufen ist. Das war das.
Wer das nicht weiß, es geht um das neue Battlefield, bei dem EA sich mal wieder einfach nur absolut mit
lächerlich gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Die hatten einen lange voraus angekündigten so einen Timer-Countdown, ne, wo du dann dachtest, oh toll, jetzt kommt dann endlich der Trailer oder
genau der selbe Teaser. Es hieß dann es war 16 Uhr.
Um 16 Uhr
geht's wird der los, auf ne? unserem Stream seht ihr, also wird man dann was zu sehen bekommen. Mhm. Und ich weiß,
um 16 Uhr lief dann ein einstündiger Countdown bis zum nächsten Trailer. Das war halt
einfach. Genau, und alle Streamer und News-Outlets, die dann das irgendwie live kommentieren wollten, haben dann so den Stream angehauen. Ja, jetzt schauen wir gemeinsam den Announcement-Trailer oder die irgendwie jetzt irgendwas zu Battlefield
ja,
und so.
Mich hatten sie auch erwischt, ja.
Okay, gut, wir kommen in einer Stunde zurück, weil jetzt ist es um 17 Uhr dann in dem Sinne.
Also das war quasi ein Rickroll in E3-Messepräsentationsformat.
Ja, das war schon
großartig.
Ja. Es war ein guter Anfang für die ganze, nennen wir es mal E3-Zeit, weil es war ja nicht nur E3, sondern auch Summer Game Fest von Jeff Keighley und dann hatte noch, glaube ich, IGN ihr Summer of Gaming, Programm laufen, also da gab es halt ein paar Sachen, die zusammenkamen.
Volvo, also Valve hat ja auch irgendwas am Laufen, ne? Die hatten ja auch jetzt Sommerfest, Dingsbums, nächste Woche oder Ende dieser Woche, glaube ich sogar, geht ja auch der Summer Sale los.
Genau, so Valve hatte eine Reihe, also auf Steam gab es, oder gibt es immer noch hoffentlich zumindest, weil ich habe noch keine gespielt, eine Reihe an Demos anzuspielen, ja. Das war so ein Ding, was es schon letztes Jahr, glaube ich, gab, in ähnlicher Form. Was eigentlich ganz cool ist, weil klar, wenn es keine Messen gibt, auf denen man physisch so vor Ort sein kann und was anspielen kann, dass man dann zumindest über eine Plattform wie Steam die Möglichkeit hat, sich Demos runterzuladen und zumindest mal das eine oder andere
zu verschaffen.
Ja. Genau, es sind ja, glaube ich, meistens eher kleinere Titel, kleine Produktionen, aber hey, das sind meistens meiner Erfahrung nach die interessanteren, weil wenn du irgendwie ein Level spielen kannst auf der Gamescom von dem neuen Modern Warfare oder sonst
von dem neuen Battlefield, weißt du ganz genau, was du zu erwarten
hast. Genau, das ist immer einfach so, dass das ja bessere Engine, bessere hier und da, neue Effekte, neue Fahrzeuge, aber alles ist irgendwie gleich. Und
ja, wobei, bleiben wir direkt mal bei Battlefield, da ist ja tatsächlich jetzt einiges neu. Also erstmal, es sind zweimal so viele Spieler maximal verfügbar.
Ja.
Ist ja schon mal etwas.
Ja.
Die haben tatsächlich das erste Mal seit 1942 haben sie den Sprung zu 128 Spielern jetzt geschafft. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Und das andere, was jetzt komplett neu ist, sie schaffen scheinbar die klassenspezifischen Ausrüstungsgegenstände ab und schaffen jetzt Operators in Anführungszeichen an. Ich nenne das einfach Operator, weil es ganz offensichtlich bei Rainbow Six Siege abgeschaut ist. Du spielst dann zukünftig nicht mehr einfach nur Sturmsoldat oder Medic oder Scout, sondern du spielst Oleg Prichenkov, den Scout in Anführungszeichen Spezialisten, der aber scheinbar alle möglichen Waffen tragen kann. Das heißt, du kannst dir den Typen mit dem Grappling Hook nehmen und entweder dann das Scharfschützengewehr auswählen oder das Sturmgewehr frei nach Laune und kannst das dann so zusammenstellen. Ne? Und du darfst quasi nur innerhalb deines Squads, was dann wieder aus 4 oder 5 Mitgliedern maximal besteht, ne, so wie in den alten Titeln, darf halt jeder Charakter nur einmal verfügbar sein, sodass es dann nicht 5 Oleg Prichenkovs erfundener Name.
Ja, klar.
EA schuldet mir $500, wenn nachher einer tatsächlich so heißt. da darf dann jeder nur einmal vertreten sein.
Also das, weil ich halt Battlefield interessiert mich eigentlich relativ wenig, muss ich sagen, weil über die Jahre, ich habe es immer wieder mal angepackt, die neueren Teile, also 3, 4 und dann kann sogar sein, dass auch 5 mal dabei war oder 1, wie der dann hieß. Aber irgendwie habe ich das immer nur so für ein paar Tage interessiert und dann wieder habe ich es sein lassen, weil es nicht der Art von Shooter ist, der mir gefällt. Entsprechend habe ich den Ankündigungstrailer geschaut und auch so ein bisschen Informationen mitbekommen. Aber das war mir jetzt halt neu, dass die jetzt sozusagen Operator haben.
Ja, ja, also
sehen die dann auch spezifisch aus? Also haben die
haben auch scheinbar ihr eigenes Aussehen, ja.
Das wäre dann, also
und
ich denke jetzt dann vielleicht auch in falschen Dimensionen, aber das könnte man ja vielleicht argumentieren. Ja, dann haben die jetzt, da sind jetzt die Cosplayer auch jetzt für, haben die jetzt auch Battlefield für sich entdeckt sozusagen.
Ja, vermutlich, ja. Also das, was ja den riesengroßen Griff mit beiden Händen ins Klo, den sie ja mit Battlefield 5 hingelegt hatten, haben sie, wenn sie sich einfach nur beherrscht hätten bei DICE und jetzt erst halt dieses totale Customizing reingebracht hätten mit du kannst alles Mögliche sein, sogar ein Hund, jetzt überspitzt gesagt, ne?
Interessant.
Im Sinne von diesen Operator, ne, dass du dir halt nicht nur Oleg aussuchst, sondern auch, keine Ahnung, Tatjana, sonst was, ja? Weil es gibt nämlich scheinbar erstmal nur zwei Fraktionen. Also es gibt US-Amerikaner, große Überraschung, und Russen, weil der Russe halt der Böse ist. Also große Überraschung, 2142 sind die Russen immer noch die Bösen. Uns fällt nichts Besseres ein. Und China ist viel zu gefährlich.
Ich wollte gerade sagen, wenn
die politisch nicht opportun und die jetzt.
Die großen Firmen sind da eh mittlerweile sowas von, wie soll ich sagen, versuchen, um Gottes Willen, keinem irgendwo die Füße zu treten, besonders nicht China.
Vor allen Dingen nicht China, wenn du das Spiel da verkaufen möchtest.
Genau.
Also machst du, also bringst du sogar, weil es werden nämlich scheinbar Levels zurückkehren aus, also zumindest ein Level aus dem Vierer kehrt zurück, das große mit diesem Hochhaus, das immer eingestürzt ist, aus dem Battlefield 4. Das war eine Karte in Hongkong, glaube ich.
Oder Shanghai.
Oder Pseudo-Shanghai angesetzt. Und also die wird auf jeden Fall zurückkehren. Also China spielt zumindest eine Rolle, aber vermutlich dann.
Vielleicht heißt es jetzt, das ist jetzt in
das Japan. Liegt dann jetzt ganz woanders, genau. Ja. Bitte schauen Sie nicht genau drauf, Herr Jinping.
Oder irgendwie ein Fantasiename.
Ja, genau,
Fantasiename. Republik.
Ja. Und es gehört nicht nach China. Und es wird keinen Singleplayer-Modus mehr geben. Weiß nicht, ob du das gesehen hattest.
Das nicht, aber das, ganz ehrlich, das ist jetzt auch nichts,
was ich. Ja, gut, also im Battlefield 1er und im. Also die Kampagne von 3 war gut. Die Kampagne von. Also Singleplayer-Kampagne, ne? Kampagne von Bad Company 2 war ziemlich gut.
Bad Company war sowieso. Ich hab's verpasst zu der Zeit, leider Gottes, aber es ist ja. Bad Company wird ja immer wieder gefordert, dass es dann einen neuen Teil geben würde im Stil, im Geiste der alten Teile. Ja, ja. Und jetzt nicht irgendwie den Namen nehmen und dann
die ja, neuen. Umgekehrt waren die Bad Company-Teile halt auch nie wirklich richtige Battlefield-Teile. Ne?
Ja.
Du hattest keine Flugzeuge beispielsweise und keine Schiffe und all den ganzen
Schuss. Aber sie gehören zu den beliebtesten Teilen
der Franchise. Sie gehören aber zu Recht zu den beliebtesten Teilen, ganz klar.
Ja. Mein Liebling, also hast du eigentlich Lieblingsteil?
Ja, ganz
klar. Welcher? Ich habe auch einen, aber.
Der dritte.
Meiner ist etwas älter.
Vietnam.
Genau.
Ja, Vietnam ist auch gut. Das ist ganz, ganz, ganz knapper zweiter.
Wobei ich den, glaube ich, gespielt habe, zum Teil, als ich noch kein Internet hatte, entsprechend halt gegen den Computer, glaube ich zumindest. Ich hab den, glaube ich, auf LANs gespielt und dann bei mir zu Hause hatten wir nur ISDN zu der Zeit, weil es ist schon relativ lange her.
Ja, ist verdammt lange
her. Und erst eine gewisse Zeit später hatte ich dann DSL und konnte dann halt auch, ohne jetzt übermäßig Kosten zu haben, auch dann online spielen. Aber einfach wegen der Musik schon, einfach wegen der ganzen Sache. Und deswegen hoffe ich ja immer wieder auf einen neuen Vietnam-Teil.
Dass man da irgendwie würde mich auch freuen. Es gab ja ein Vietnam-Add-on für Bad Company 2. War auch tatsächlich ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber also so ein richtiges.
Aber ein richtiges, echtes gibt es halt noch bislang nicht.
Ne? Sehr schön.
Und das hier scheint halt, zumindest im Trailer, ließ sich so ein bisschen erkennen, dass sie ihre Kundschaft ganz genau kennen. Ne? Ich meine, hast du den Trailer gesehen?
Ja, da waren ja
da ist sehr
viele Hommagen an wie soll ich sagen, virale Videos halt, wo der eine Typ dann aus dem Flugzeug rausspringt, damit mit dem Raketenwerfer ein anderes Flugzeug abschießend wieder im Flugzeug landet.
Ja.
Habe auch gesehen, dass der eine Live-Reaction gemacht hat und der wusste nichts davon und hat dann auch sowas von überwältigt,
ja, war und abgegangen ist pur,
und
ja,
der war einfach nur so, ist gestorben vor der Kamera.
Das ist Fanservice pur. Ja. Auch der kleine Tuk-Tuk.
Der Quad, der dann... es gab auch den Quad, der auf dem Hochhaus in den Heli reinfliegt,
ja, das reinspringt. Auch, ja, solche Dinger halt. Also die wissen schon genau, wen sie damit erreichen wollen.
Ne? Mich halt nicht.
Und ja, ist halt so. Ja, also ja, ja. Das auf jeden Fall, ich meine, jeder hat es kommen sehen, dass es auch endlich wieder ein modernes Battlefield ist, wo ich jetzt sage endlich, einfach weil sie mit Battlefield 1 ganz große Steilvorlage gelandet hatten, was historische Battlefield-Titel anging. Und das dann halt einfach mit Battlefield 5 auch diese Namensgebung schon wieder, ja, dann, aber damit halt wieder total verkackt hatten. Und deshalb freut es mich, dass sie dann jetzt wieder zurück zu diesem modernen, respektive diesem futuristischen Setting gehen. Einfach, weil das wesentlich weniger Probleme mit sich bringt. Ne? Du hast einfach diese ganze Diskussion plötzlich nicht mehr. Ne? Von wegen, warum sind da Frauen in meinem Battlefield-Titel? Was mich persönlich auch gestört hat. Vor allen Dingen, weil es mit dem Pretext kam von, wir wollen den Menschen diese Customized-Option geben, dann gib mir einfach die Möglichkeit, einen kleinen Button zu drücken, wo ich sage, ich blende diese, weil du kannst ja dann einfach andere Models drüberlegen. Was soll der Blödsinn? Außerdem waren zumindest in den ersten anderthalb Jahren, glaube ich, hattest du gar keine Wahl, wenn du im Panzer gespawnt bist oder wenn du im Flugzeug gespawnt bist, dann war dein Charakter immer weiblich. Immer. Du hattest gar keine Wahl. So, das nahm mir ja dann auch meine Customizable-Freiheit. Nur um einfach zu sagen, das ist halt einfach Quatsch. Das war so eine blödsinnige Ausrede. Wäre total unnötig gewesen und wäre vor allen Dingen eben mit so einer Option, wie es in zig anderen Spielen gibt. Ja. Spielst du World of Warships, gibt es diese total ahistorischen Skins für die
Schiffe. Ich weiß, was du meinst.
Kannst du abklicken, sind sie weg.
Das Ding ist halt, ja? du bist halt jemand, der bei so Spielen halt Weltkriegsspielen oder Weltkriegsszenarien sehr viel Wert auf Authentizität
legt. Da willst du dann
bei mir
haben. Ne?
Und, für mich wäre das eigentlich gelinde gesagt, scheißegal gewesen, ob ich jetzt einen Frauen... Also,
verstehe ich.
Ist einfach ein Grund auch, du siehst ja eigentlich deinen Charakter nicht wirklich.
Ja, klar.
Und entsprechend dann ist es mir noch am meisten schnuppern.
Du siehst es selbst nicht, ne, aber der Charakter hat halt Voicelines die ganze Zeit, ne, wenn du Befehle gibst und so weiter. Und das hat aber Menschen dann auch gestört. Und auch einfach nur eben nicht diese, es unter diesem Prätext von, wir geben euch die Wahl einzuführen und dann einem nicht die Wahl zu lassen, das einfach rauszulassen. Und vor allen Dingen, wenn halt dann diese Spieler darauf gewartet haben, wieder einen, Anführungszeichen, historischen Titel zu kriegen, mit so einer guten Vorlage wie im Einser und das dann halt sofort einzukassieren und über Bord zu werfen, wieder mit dieser, weil Battlefield 1 war ziemlich nah an dem. Es war schon sehr hollywoodesk aufgearbeitet, aber es war trotzdem schon ziemlich nah an den Grauen des Ersten Weltkriegs, vor allen Dingen halt dem Schluss des Ersten Weltkriegs ziemlich nah dran. Und das dann einfach wieder komplett drauf zu machen, war halt nicht ganz so toll. Ne? Aber ich meine, wir müssen uns jetzt nicht ewig da drauf aufhalten.
Das eine Ding, was ich noch ansprechen wollte, hattest du, glaube ich, vorhin das schon kurz angesprochen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, gibt es wieder diese Squad-Sachen, dass ja, halt wir also im Squad sind. Und wo du halt auch dann im Squad untereinander kommunizierst und glaube dann auch hier diese alte Funktion, die es mal gab, dass nur der. Es gab da irgendwie, glaube ich, noch eine News mit, wie das funktioniert, wer mit wem kommunizieren kann und wir und hier.
Ja, also Squads gibt es ja auch jetzt im Battlefield 5 und im Battlefield 1 gab es das auch und im 3er und im 4er, in all den Teilen gab es immer Squads.
Okay, das ist jetzt irgendwie wieder zurück zu den Roots gemacht, irgendwas mit der...
Das war etwas, was, wenn ich mich recht erinnere, im 2er damals dazu kam, wo du halt diesen Truppenleiter hattest. Und da konntest du dann auch damals nur auf diesem Truppenleiter spawnen. Was dann diesem kleinen Squadleiter halt diese Zusatzverantwortung gab, dass er sich jetzt nicht unbedingt an der Frontlinie aufhielt, sondern die Möglichkeit gab, näher an diesen umkämpften Punkten dann zu spawnen, indem du nicht mehr bei dir in der Basis spawntest, sondern dann bei ihm. Das haben sie dann auch zwischenzeitlich über Bord geworfen. Da konntest du einfach nur bei Squad-Mitgliedern spawnen, egal wo die waren, solange sie nicht im Kampf sind. Ich denke, das wird auch bis auf Weiteres, denke ich, wird das so bleiben.
Okay.
Außer die führen vielleicht wieder so eine Art Hardcore-Modus ein, wo dann vielleicht nur noch auf Squad-Leader spawnbar ist zum Beispiel. Ne? Weil Squad-Leader gibt es immer noch. Dessen Machtbefugnisse beschränken sich aber, glaube ich, eher darauf, dass du Leute rausschmeißt aus deinem Squad oder den Squad irgendwie auf privat stellst oder so. Ne? Mehr, okay. Mehr ist da, glaube ich, nicht zu machen. Ne?
Aber dann war ja vom Ablauf her, die letzten eigentlich 2 Wochen, glaube ich, im Endeffekt waren es, die nächste größere oder erste richtige Show, das erste richtige Showcase, Pressekonferenz, wie man so mal nennen will, war halt diese Eröffnungsshow vom Summer Game Fest von Jeff Keighley.
Ja.
Da gab es ja auch ein paar Sachen zu sehen. In der Vergangenheit wusste man schon, dass das jetzt nicht unbedingt die größten Dinger sein werden, die man da sehen wird. Da gab es auch die andere schöne Sache, also gut, Sable ist ein Spiel, was viele Leute interessiert, allein schon, weil es halt so ein
stilisiertes Spiel
ist. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so wie Möbius, wird immer gesagt, vom Stil her. Was mich interessiert hat, wo du schon vorher meintest, war halt Metal Slug Tactics, weil Metal Slug ist so eine alte, eher, wie soll ich sagen, also so eine Reihe aus den 80er, 90er Jahren.
Kommt das heißt, auch aus den Arcades.
Genau.
Und vor allen Dingen den Neo Geo Geräten. War so ein Sidescrolling Shoot'em'up.
Ja, also eigentlich relativ cool und da gab es auch, glaube ich, vor Jahren mal Remakes oder HD-Remakes oder, glaube ich, sogar noch mal einen neueren Teil.
Ja, es gab massig solche Teile, die du dann auch auf Game Boy Advance, Game Boy Advance.
Doch auf ich glaube, gab es auch mal auf Game Advance, oder? Oder zumindest DS.
Auf dem DS gab es welche, ziemlich sicher. Ja. Und die Teile waren halt immer cool und jetzt kommt eben so ein
Tactics-Strategie-Ding. Ja, was mich halt so ein bisschen erinnert hat, so vielleicht schon eher an Final Fantasy Tactics als jetzt an Advanced Wars, aber trotzdem an diese Rundenstrategie-Sachen mit Charakteren, mit Fähigkeiten, mit Positionen, mit vermutlich auch halt High Ground, Low Ground.
Ziemlich sicher, ja.
Was mir eigentlich sehr gefallen hat, auf dem Trailer eher, da hat, glaube ich, so ein bisschen eine Stilistik, wie er aufgebaut war, so auch ein bisschen an Cowboy Bebop erinnern wollen, mit diesem ganzen Anime-Einschieb-Musik-Ding. Entsprechend hat das bei mir relativ viele Töne getroffen. Dich hat es jetzt weniger beeindruckt, weil es halt vom Visuellen her seltsam aussah.
Für mich sieht es halt nicht so aus wie die alten Teile. Irgendwie ist das Charakterdesign halt einfach anders. Aber das ist halt Geschmackssache.
Ja. Ne? Aber es ist jedenfalls eine coole Sache, dass so eine alte Reihe mal zurückkommt in Form von einem Tactics-Spiel. Man muss natürlich schauen, ob das Spiel auf was taugt, aber zumindest konnte man da mal bei dem, es war sowohl halt Trailer als auch Gameplay zu sehen. Also nicht jetzt irgendwie so vorgerendertes Ding. Ja,
das stimmt.
Weil das ist auch so ein Ding, was, das können wir jetzt schon
das
sagen.
Das ist, glaube ich, der Haupttrend dieser E3 und
nicht unbedingt Messe. Einfach ein Haupttrend, das war schon etwas, was halt im Vorfeld gesagt wurde, hey, bitte zeigt uns Gameplay. Und das war oft nicht der Fall. Oft gab es dann halt Render-Trailer, die jetzt zwar teilweise ganz cool aussahen. Beispielsweise, kommen wir nachher, glaube ich, kurz darauf zu sprechen, von Starfield, oder wie heißt es nochmal, von Bethesda.
Ja.
Was auch ein sehr, sehr schöner Trailer ist, aber halt
da gab's auch nichts
über das Spiel sagt. Also man hat immer noch keine Ahnung, was das genau sein wird. Es soll halt ein Rollenspiel werden, im Stil von Elder Scrolls, Fallout, also halt Bethesda-Rollenspiel, aber wie genau, ob halt auch, das interessiert mich am meisten, ob die Engine mal neue ist oder ob es wieder die veraltete ist, auf denen.
Das haben sie allerdings bestätigt, dass es endlich eine neue Engine sein wird.
Ist es eine neue Version oder ist es eine ganz neue?
Weil es ist eine ganz neue Engine.
Weil das war halt etwas, als ich mir die ganzen Sachen angeschaut habe, da gab es halt
nicht nochmal die Build-Engine.
Weil da wurde immer, glaube ich, da haben sie drauf gepocht, weil die Engine halt sehr modfreundlich ist und dass sie halt die Community nicht verstoßen wollen würden und entsprechend haben sie sich da sehr lange mit dieser Engine aufgehalten.
Wie komme ich jetzt auf Build-Engine? Build-Engine ist diese uralt Engine, mit der Duke Nukem und so weiter gemacht wurden.
Ja gut, das ist so schlimm, sahen die Spiele jetzt auch wiederum nicht aus. Aber
Die andere heißt Gamebryo. Creation Engine, so heißt sie. Meine Fresse. Das ist ja fast dasselbe wie Bild.
Genau. Aber jedenfalls, diese Summer Game Fest, Gott, diese Namen heißen alle.
Ja.
Also dieses, das Jeff Keighley-Teil. Mhm. Prezi war eigentlich ganz okay. Hatte halt ein paar schöne Indie-Sachen und diesmal gab es dann halt den großen Rausschmeißer, der mich jetzt eher wenig interessiert, aber hey, Elden
die
Ring.
Die große Überraschung, die keine Überraschung ist, war, dass Kojima auch da war.
Ja, das hatte ich sogar auf einer kleinen Bingo-Karte angekreuzt, so Kojima wird irgendwie auftauchen, weil Jeff Keighley, Kojima, mhm, ist halt
die sind
irgendwie
ziemlich beste Kumpel.
Wobei der auch wiederum nur gelabert hat und irgendwie ja, meinte so, ja, ich werde andere Wege jetzt gehen, weil die Aktualität nimmt die Fiktion irgendwie ein und was machst du jetzt genau? Woran arbeitest du denn jetzt? Kann ich noch nicht sagen. Okay, tschüss.
Es ist Kojima-Sprech, um zu sagen, ich habe kein anderes Spiel, um euch zu zeigen.
Genau. Dann gab es aber einen relativ schönen, netten Trailer zu Death Stranding, Director's Cut, wo sie halt sehr starke Anspielungen auf die alten Metal Gear-Teile gemacht haben, mit bisschen Humor. War nett, aber ja, ich habe mich jetzt mehr gefreut auf vielleicht irgendwie so einen Teaser-Trailer zu seinem neuen Game. Wobei, ja, ne, mal abwarten.
Ja, das tut mir irgendwie gar nichts, so ein Director's Cut.
Nee, also auch Death Stranding ist kein Spiel, was ich jemals spielen würde. Hab halt da ein bisschen Let's Plays geschaut, die halt auch dann ganz lustig sind, wenn du halt dann zwei Typen oder einen Typen da hast, der das interessant kommentiert und ein bisschen auflockert. Aber das ist mir einfach viel zu dröge, zu überdramatisiert und keine Ahnung, das ist so kein Spiel für mich, aber hey.
Ja, ja. Ja, ich meine, muss ja nicht jedem gefallen. Ne?
Aber Elden Ring, hat das irgendwas bei dir bewirkt, in der Trailer oder die Ankündigung, dass jetzt mehr gezeigt wurde? Und,
nein.
Aber du bist auch kein
Sieht Souls. Sieht schick aus, aber nein.
Du bist auch kein Souls-like-Spieler.
Eben, das ist der Hauptgrund, warum mich das jetzt nicht so irrsinnig anmacht. Ich verstehe, warum Leute dieses Spiel cool finden und warum die sich darauf freuen, aber ich freue mich halt nicht jetzt so irrsinnig darauf. Das ist halt einfach so.
Ja, naja, das ist einfach, ich habe
also verbessere mich, wenn ich daneben liege, das ist quasi wie Dark Souls und
Demon's
Souls.
Ja, das ist eine Weiterentwicklung, weil scheinbar aus dem Trailer haben einige Leute abgeleitet, dass es wohl, man hat ja mit FromSoft, die haben halt Dark Souls, sind sie den Weg gegangen, dann sind sie mit Bloodborne ein etwas mehr auf Attacke und Dynamik hingehende Kampfweise gemacht und dann mit Sekiro war es dann noch dynamischer, halt noch in die Höhe, also mit nicht nur auf einem Level, sondern
mehr
halt
Vertikalität.
Mehr Vertikalität und auch mehr mit Blocken und hier und da zu arbeiten und bla bla bla, so ein bisschen Mechaniken ausprobiert. Elden Ring wäre dann jetzt halt irgendwie so ein Mix aus dem Ganzen und das Einzige, was ich mich frage, was eigentlich George R. R. Martin da dazu beigetragen hat, weil es sieht halt 1:1 wie jedes andere From-Software-Game aus, was gut ist, weil das Studio hat halt seinen Stil.
Er wird einfach die Hintergrundgeschichte, sich die Namen der Charaktere einfallen lassen und was auch immer du dann an riesengroße Wall of Text in irgendeinem Hinweisfeld finden kannst. Das wird
beziehungsweise er hat einen Check bekommen und sie haben den Namen benutzen können. Und das
vor
läuft.
Allen Dingen, ja. Dann darf sein Name drauf.
Das ist, glaube ich, mehr das Ding.
Darum geht's vor allen Dingen.
Wobei ich mich frage, warum braucht ein Spiel, worauf steht, von den Machern von Dark Souls, Sekiro und Bloodborne. Also ich glaube, das verkauft sich sowieso sehr gut. Und Demon's Souls. Das verkauft sich sowieso ganz gut. Gab nur einige Stimmen, die gemeint haben, es könnte ein bisschen next-geniger aussehen. Aber das ist, glaube ich, also um es ein bisschen vorwegzunehmen, das war so ein Ding. Ich habe mir jetzt ein bisschen erwartet von dieser E3, wir haben die Next-Gen-Konsolen. Zeigt mir die Next-Gen-Spiele und jetzt nicht Spiele, die für Last-Gen und Current-Gen, also jetzt die Next-Gen, rauskommen.
Auch auf
und
der PS4 laufen.
Genau, weil das ist immer irgendwie, da fehlt noch ein bisschen so dieses
Ja und nein. Also von dem, was ich halt von diesem Spiel gesehen habe, ist es halt verdammt groß. Ne? Es ist halt einfach, es ist eine riesige Welt. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach der wir hatten ja eh schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, dass die Spiele nicht unbedingt besser aussehen, sondern dass sie halt einfach größer sind und mehr Detail haben an Stellen. Und dass diese vor allen Dingen eben Open-World-Spiele endlich halt auch wirklich mal was in ihnen haben und nicht einfach nur eine total leere Welt mit ein paar Quest-Hubs sind. Ne?
Also das, ja, wie soll ich sagen, es gab auch vorher schon Spiele, Open-World-Spiele, die halt viel zu bieten hatten, jetzt auch rund waren alles, aber es fühlt sich trotzdem nicht an wie Next-Gen und speziell, wenn du siehst, was die Unreal Engine 5 kann, weil um die E3 herum war auch halt von Epic dann, wurde eine Demo veröffentlicht, wo du dann halt auf deinem PC vorausgesetzt, der kann das, kriegt das hin, eine Demo spielen kannst von der Unreal Engine 5 und wie die einfach und wie die Grafik aussieht, das ist ein Sprung. Das ist wirklich ein Sprung.
Ja, aber da sprechen wir von aktueller PC-Hardware und nicht von aktueller Konsolen-Hardware. Das ist halt einfach immer noch ein
Unterschied. Sogar da muss ich sagen, dass wenn du vergleichst, was eine Xbox Series X oder auch eine PS5 von Leistung kann und was viele PCs aktuell können, sind die dann doch schon relativ gut. Nicht hypergut, aber trotzdem
ja,
gut.
Ja, sie sind gut aufgestellt, aber eben das eine ist es, ein Spiel zu haben, was halt tatsächlich ein Spielkonzept hat und ein Setting und eigene Designs und ausgearbeitete Charaktere. Und auf der anderen Seite einfach nur so eine Grafikdemo, Engine-Demo hast, die wesentlich moderner sein kann, weil sie ja kein Spiel ist.
Das stimmt ja auch.
Ich meine, ich gebe dir recht.
Und trotzdem, normalerweise hast du meistens, wenn die neuen Konsolen rauskommen, zumindest auf der folgenden Messe,
gut, hast du beeindruckende jetzt, Titel. Ja.
Genau, wir haben jetzt eine Pandemie, das hat halt einen großen Einfluss. Wir haben halt auch, was vielleicht auch ein paar andere Sachen beeinflusst hat, im Rahmen der E3 gezeigt wurden, beziehungsweise nicht gezeigt wurden. Wir haben aktuell halt Probleme bei der Beschaffung von Hardware, beziehungsweise von Materialien, um halt mehr Konsolen herzustellen. AKA, es wurde nichts gesagt, zu einer Switch Pro. Viele gehen davon aus, dass es vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass Nintendo sagt, ey, aktuell, wir können die Produktion vermutlich gar nicht hinkriegen, dass der ganze Markt, was die eine haben wollen, was abbekommt. Wir verbrennen uns da lieber nicht die Finger, so wie die Konkurrenz, aka Sony, weil Xbox, da geht's ja noch, aber eine PS5 ist, glaube ich, immer noch weit davon entfernt, normal verfügbar zu sein. Das heißt, es ist einfach eine andere Situation und trotzdem war ich irgendwo dann doch manchmal ein bisschen verwundert, so, ach, hier ein neuer Titel, ne? Elden Ring, man wusste zwar, dass er in der Mache ist und klar, ein Spiel, was jetzt schon in der Mache war, eine Zeit lang kann jetzt nicht die neueste Engine haben und trotzdem wirkt es halt dann doch irgendwie ja, wie halt ein PS4-Spiel.
Ja, aber Leute spielen sowas halt auch nicht der Grafik wegen.
Nee, aber es ist einfach nur dieses, ne? Man hat jetzt eine Generation, ja. Nutzt die Power, nutzt es und das ist irgendwie...
Kommt vielleicht alles.
Es muss kommen, weil andernfalls ja, fehlen die Argumente für die neuen Konsolen im Endeffekt.
Ansonsten, was war jetzt noch bei dir auf der Liste an Titeln, die wirklich cool waren, weil Back 4 Blood beispielsweise, das neue von Turtle Rock Studios, den Machern damals von Left 4 Dead,
ja,
wo jetzt halt dann quasi mit Back 4 Blood genau dasselbe nochmal, nur eben nicht mit derselben Lizenz.
Weil Valve halt irgendwie ein Problem mit der 3 hat, wie du immer sagst.
Genau. Finde ich persönlich durchaus etwas, worauf man sich freuen kann.
Ist ein interessanter Titel, ist aber jetzt auch nichts gewesen, was jetzt neu war. Das war schon länger bekannt, dass es kommen wird und es gab auch schon Leute, die es anspielen konnten. Was jetzt, glaube ich, neu als Information war, beim Endeffekt, dass man auch wirklich, soweit ich es mitbekommen habe, die Zombies spielen kann. Weil vorher war es nur, konnte man bei den frühen Versionen halt nur die Menschen.
Also ja, das macht ja Sinn, ne? Weil das war ja auch fester Feature-Bestandteil.
Genau, und da gab es halt, weil es halt in den frühen Versionen, die halt gespielt werden konnten, gab es halt Leute, die sich halt beschwert haben, weil, hey, warum ist das nicht möglich? Das war halt mit der geilste Part bei Left 4 Dead, dass es halt dieses, kann man das als asymmetrischen
Das war durchaus asymmetrisches Gameplay, ja.
Das ist halt dann da
sind Turtle Rock ja sowieso absolute Experten. selbst ernannte Experten. Ne,
ja, gut.
Die hatten ja mit Evolve auch noch mal versucht, einen asymmetrischen Spiel,
ja, ein Spiel, was
Ziel aufzubrechen.
Was ich eigentlich ganz cool fand, aber es hat halt nicht so ganz funktioniert irgendwie. Das war irgendwie nicht so.
Das Balancing war sehr schwierig.
Ja, ist ja das Ding.
Und die Tatsache, dass du quasi zu Release gefühlt für $700 DLCs kaufen konntest, hat dem Ganzen dann nicht wirklich geholfen.
Das weiß ich nicht einmal mehr.
Das war mit das größte Problem an diesem, okay, Spiel.
Aber, nee, wenn du jetzt meintest, was das noch interessant war, also insgesamt, was die Präsis angeht, war halt wenig überraschend Xbox mit Bethesda zusammen. Die haben ja zum ersten Mal jetzt zusammen eine Präsi gemacht. War wirklich so mein Highlight. Auch aus dem Grund, weil die einfach Start gedrückt haben, nachdem eine kurze Einleitung kam und dann ein Titel nach dem anderen. Teilweise halt wieder CGI-Gedöns, teilweise aber auch halt dann Gameplay. Und zum Beispiel die Ankündigung, dass The Outer Worlds 2 in der Mache ist bei Obsidian, hat bei mir für einen kleinen Freudenschrei gesorgt, weil auch wenn ich das Spiel immer noch nicht durch habe, war es für mich eins der schönsten Spielerlebnisse der letzten 2-3 Jahre, weil es einfach dieses, was ich mir von Fallout 4 gewünscht hätte, beziehungsweise insgesamt einfach von Bethesda wünschen würde, was halt Fallout angeht, wieder halt mehr in diese Richtung ging. Es war halt technisch gesehen etwas veraltet. Es war halt nicht so ganz das, was es sein kann. Klar, zu der Zeit war Obsidian noch ein eigenständiges Studio. Mhm. Jetzt gehört es halt zu Big Daddy Microsoft und kann entsprechend dann halt auch auf andere finanzielle Ressourcen zurückgreifen und halt vielleicht auch auf Synergien von anderen Studios. Mhm. Entsprechend könnte das schon ganz, ganz, ganz geil werden, weil auch die Welt von The Outer Worlds wirklich sehr schön ist und einfach dieses Pulp Sci-Fi-Ding halt einfach sehr schön durchzieht mit diesem Humor. Das war für mich halt so ein schöner Moment. Bei Nintendo, die mich jetzt eher größer als kalt gelassen haben, gab es aber zwei Sachen, die dann schön waren. Advanced Wars 1 und 2 als, ich glaube, das heißt dann Reboot Camp, also als Remake, aufgehübschte Version für die Switch, wird ein Titel sein, den ich mir irgendwann holen werde, ja, weil es einfach schöne Spiele sind. Und auch dann ein Nachfolger für ein Spiel, was mich wirklich überrascht hatte, und zwar Mario and Rabbids, also Mario and Rabbids, bekommen mit Sparks of Hope im zweiten Teil. Ersten Teil muss ich immer noch durchspielen, mein altes Problem, zu viele Spiele, fast nicht durchgespielt, aber hey, ist ja immer.
Das war dieser völlig überraschende Titel damals schon.
Also, ja.
Dass Nintendo ihre Mario-Lizenz für sowas wie diese seltsamen Ubisoft-Hasen da rausgibt, ist für mich nach wie vor nicht wirklich zu glauben.
Ne? Ja, das ist also wirklich. Eigentlich sind ja Nintendo.
Ist tatsächlich ein verhältnismäßig gutes Spiel. Es ist halt so.
Es ist ein sehr gutes Spiel im Endeffekt. Also, es ist halt jetzt kein übermäßig anspruchsvolles, obwohl es schon eine gewisse Taktiktiefe drin ist. Aber es ist diese Symbiose aus Mario und seinen Freunden und diesen verrückten Rabbit-Charakteren funktioniert überraschend gut. Mhm. Das ist einfach, hätte man nicht gedacht. Und es ist auch schön zu sehen, dass jetzt ein zweiter Teil kommt. Der wurde auch gezeigt auf der Ubisoft, also Präsi, wo halt Spiele wie Beyond Good and Evil 2 gefehlt haben, was, finde ich, überraschend war, weil das Spiel, glaube ich, in der ewigen Entwicklerhölle gefangen ist.
Das ist auf jeden Fall in der ewigen Entwicklerhölle. Wie lange warten wir jetzt da schon?
Also
14 Jahre?
Wie?
14 Jahre?
Ja, aber wie lange das Spiel in der Entwicklung ist eine andere Sache. Wie lange wir warten seit dem ersten Teil und seit der ersten Ankündigung sind es nicht so viele Jahre und trotzdem, es ist einfach, man sieht nichts mehr vor dem Spiel. Eine Zeit lang gab es da immer sehr regelmäßige, glaube ich zumindest, regelmäßige Entwickler-Updates über Twitch und so, aber das ist auch schon eine Zeit lang her. Ist also schade für viele Fans. Ich weiß da, ich kenne ja so ein, also zwei Leute,
die da. Seit 2007 ist es in Präproduktion.
Oh, okay.
Deshalb sage ich, ne, seit 2008, 2007 plus minus.
Gottes Willen. Dann gehen wir mal davon aus, dass das Spiel nie rauskommen wird oder wenn es dann rauskommt, entweder kompletter Wirrwarr ist oder übermäßig veraltert, weil es auf einer.
Das wird so ähnlich gelaufen sein wie bei vielen anderen Spielen, dass es zwischendurch zwei- oder dreimal komplett neu begonnen wurde.
Ja, kann sehr gut sein. Weil ich weiß noch, als dieser CGI-Trailer gezeigt wurde, das war zu dieses das Jahr, wo der gezeigt wurde, war halt das die Ankündigung überhaupt.
Mhm.
Und ja gut, dass Spiele halt teilweise ihrem Hype nicht gerecht werden und nachher scheiße, beziehungsweise ne, werden, weiß man spätestens seit Anthem, was ja auch nicht jetzt so der Hammer war. Aber noch sonstige positive Sachen. Es wird halt eng, also Halo Multiplayer hat einen guten Eindruck gemacht, auch der Punkt,
dass... Ja, vor allen Dingen wird das gratis.
Ich wollte gerade sagen, das ist gratis wird interessant, wobei dann, habe ich noch vorhin in einem anderen Podcast gehört, die Überlegung, ob das so eine gute Idee wäre wegen den Verkaufszahlen von Halo, wobei man dann aber wiederum sagen muss, ist, Halo bzw. Microsoft denkt eh nicht mehr an Verkaufszahlen, die denken an Abonnenten für ihren Game Pass.
Mhm.
Und in dem Sinne macht es wiederum Sinn, irgendwo, dass sie das auch aufsplitten, weil...
Nicht nur das, du kannst halt auch so Multiplayer-Titel dann durch customizable Charaktere oder andere kleine Mikrotransaktionen trotzdem monetarisieren. Ne?
Wenn, ja, du, klar.
Wenn du denn möchtest.
Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil, obwohl, wer weiß.
Also bitte, wir sprechen hier von Microsoft.
Ja, aber trotzdem, mit dem Game Pass sind sie momentan auf einer, also ist strategisch gesehen, Entschuldigung, oh Gott. Strategisch gesehen gehen sie jetzt einen anderen Weg als vorher.
Mhm.
Das heißt, man muss halt sehen, wie das in ihrer Strategie reinpasst, in einem Abo-Modell einen Shooter zu haben, einen eigenen Shooter zu haben, der über Transaktionen nochmal funktioniert oder sich finanziert. Natürlich, man kann es machen. Ich bin auch erst überhaupt kein Gegner von Mikrotransaktionen, wenn es halt rein kosmetische Sachen sind, Skins und so weiter.
Mhm.
Ist nicht unbedingt immer das Schönste, weil es dann halt auch irgendwie so was Lästiges ist, wo man damit meistens vollgeballert wird, so hier, kauf den Season Pass, dann kannst du das und hier und hier.
Genau.
Aber es ist ja kein Zwang, was dann schon wiederum besser ist als jetzt andere Entwickler, die da...
Da sind wir dann wieder direkt bei Battlefield, da kannst du jetzt nämlich für 90 Euro schon vorbestellen, ist ja ein Klacks, 90 Euro, und kriegst dann auch schon den Season Pass mit den künftig veröffentlichten Operators dann dazu. Das ist nämlich deren Modell jetzt, das zu monetarisieren. Du kaufst dir dann diese Operator.
Ja.
Ja, ganz großartig.
Nintendo
sonst hatten noch gezeigt Breath of the Wild 2, nur ganz kurz.
War auch erwartet worden im Endeffekt. Und
Mini-Teil. Metroid Prime 4 nach wie vor nicht gezeigt.
Aber?
Aber ein neues 2D-Metroid, was viel stärker in diese Horrorschiene reingeht. Ne?
Man hat zumindest irgendwie einen Gegner, der so ein bisschen wie aus den Resident Evil-Teilen Mr. X oder Nemesis oder was Nemesis, jedenfalls halt so ein Gegner, der dann dich verfolgt, dir einen gewissen Druck aufbaut, dich halt jagt und eine andere Spieldynamik halt dann erzeugt. Ist zumindest cool, dass sie halt auch mal solche Wege gehen und Metroid ist jetzt auch eine Reihe, die ich zwar an sich mag aus der Ferne, aber jetzt auch eher weniger Spiele, weil alles, was so Metroidvania-Spiele sind, klappen bei mir nicht so ganz, weil, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, ich mag lieber storybasierte Spiele dann in dem Zusammenhang, wo du halt dann durch eine lebendige Welt gehst, anstatt jetzt irgendwie in einem Level, wo du halt immer wieder durchläufst, weil du neue Fähigkeiten hast, immer dieselben Level nochmal neu erkunden musst.
Ja, das verstehe, ist irgendwie repetitiv.
Ansonsten noch bei negativen Sachen, was ich mir aufgeschrieben hatte, bevor du dann halt dann deine Sachen noch machst.
Meinen Sermon machst,
ja. Genau, weil ich habe halt da nur, glaube ich, noch eine Sache, die wir nicht aufgezählt haben, beziehungsweise nicht negativ, aber so ein Moment, wo ich auch nur dachte, so, euer Ernst. Es war zwar, glaube ich, im Vorfeld schon bekannt, aber Ubisoft, glaube ich, arbeitet auch an einem Avatar-Spiel. Und als dieser Trailer kam, war im ersten Moment so, Moment. Ist das Beyond Great Evil 2? Zeigen die jetzt wirklich? Ach nee, das sind die fliegenden blauen Männlein, also die blauen Männlein auf fliegenden seltsamen Wesen, diese, naja, ist jetzt nichts, auf was ich jetzt Bock habe, weil der Film auch eher in nicht so guter Erinnerung ist und dass jetzt James Cameron der Meinung ist, man müsste da jetzt unbedingt noch 3 weitere Teile davon machen, macht mir das ganze Franchise nicht unbedingt noch sympathischer, entsprechend. Nö, muss nicht unbedingt sein. Und ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das war auch für mich ein bisschen überraschend. Ich meine, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, das wirkte irgendwie so, als wäre das pünktlich zum Release eines neuen Filmes geplant und wäre halt jetzt dann plötzlich nicht mehr verfügbar, ne? Und das passt irgendwie gar nicht.
Ja, also den Release-Date habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht kommt es auch raus, wenn der Film rauskommt. Das wäre normalerweise nächstes Jahr Dezember.
Das wäre aber schräg, es jetzt schon anzukündigen. Ne? Normalerweise machst du es ja so, wenn so ein Film rauskommt, dann machst du, und jetzt gibt es das Spiel zum Film. Hier, bitte.
Ja.
Na, also gefühlt irgendwie.
Ja, immer, klar. Ne? Aber also insgesamt muss ich aber auch sagen, die Spiele, die ein Release-Datum bekommen haben, waren auch größtenteils dieses Jahr beziehungsweise relativ früh nächstes Jahr. Mhm. Ausnahmen natürlich gibt es wie Breath of the Wild. Da versuchen sie es nächstes Jahr rauszubringen. Kann auch sein, dass das mal nach hinten verschoben wird. Noch ein Ding, was ich aufgeschrieben hatte, du meintest ja vorhin Back for Blood. Also allgemein Spiele, die so ein bisschen rausgehen auf, also ein bisschen in Richtung Left 4 Dead. Vom Spielprinzip her darauf hinauslaufen.
Gameplay, ja.
Genau. Da gab es eine ganze Reihe an Spielen in die Richtung. Ich glaube, da war auch eins, oder es gab auch ein Vampire the Masquerade-Spiel, was, glaube ich, auch irgendwie.
Nein, was war das nochmal für? Ein normales Rollenspiel. Du meinst hier, wie heißt es? Swan Song. Das ist ein ganz gewöhnliches Rollenspiel.
Ja?
Ja.
Okay. Dann, aber es gab noch andere Spiele,
die es in die Richtung gab. Es gibt haufenweise andere solche Spiele.
Aber ich dachte auch, dass das auch
so ein. Die sind jetzt auch im Game Pass, ist so eins oder soll jetzt so eins kommen mit so verschiedenen, so ein bisschen so Future-Punk-Zeugs, wo du verschiedene Levels in so einer Hive-City clearst, auch zu viert in so einem Pseudo-Top-Down-Shooter.
Stimmt. Aber es gab auch noch irgendwie so ein Vampir-Koop-Spiel. Also
es gibt von
das Redfall, kann das sein?
Redfall, glaube ich, heißt das, ja. Das ist von Bethesda und ist mit diesem, ja, auch wieder so ein Pseudo-Koop zu viert gegen vermutlich KI-Horden. Ne? Also du hast schon recht, das ist so ein bisschen in diesem Trend drin von mehr Koop-Gameplay, mehr Multiplayer-Experiences, gemeinsam mit Freunden irgendwas spielen. Ne? Was ja auch Sinn macht.
Das nee, sind ist auch cool.
Teilweise die besten Erfahrungen. Ne?
Und entsprechend war es für mich überraschend, dass es jetzt zumindest für mich gefühlt, also bei den großen Präsis habe ich jetzt, glaube ich, keine Spiele gesehen, die jetzt dem Trend der letzten Jahre gefolgt sind, und zwar Battle Royale.
Ja.
Also gab es, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war irgendwie so jedes zweite, dritte Spiel, was du gesehen hast, hatte zumindest einen Battle Royale-Modus. Es gibt aber auch jetzt wieder so Spiele, die so in diese Richtung gehen. Da gab es, glaube ich, auch so ein Runner-Game, wo du auch halt dann nach und nach Leute ausgeschaltet werden, oder es gab auch, glaube ich, ein Spiel, was so ein bisschen in Richtung Fall Guys geht, was ja auch einen gewissen Battle Royale-Modus
Geist hat. Also es gibt immer noch diese Spiele, ne? Aber es ist halt eindeutig weniger. Ne? Es gibt auch immer noch diese Spielmodi dann in anderen Spielen wird es das dann geben. Also ich gehe davon aus, dass das neue Battlefield sowas haben wird. Ja.
Es wäre auch sehr gut möglich, dass zum Beispiel ein Halo sowas haben wird.
Ja.
Vor allem, weil es halt dann Free-to-Play ist, entsprechend dann irgendwie mit konkurrieren muss mit den großen Free-to-Play Teilen. Ich glaube ja auch, dass Warzone ist auch, glaube ich, Free-to-Play.
Ja.
Also der Multiplayer-Teil der
normale. Schon, ja.
Und dann mit Fortnite und allem, pipapo. Aber ich glaube, es sind auch sehr viele Titel, die in den letzten Jahren rauskommen, die Battle Royale waren, die dann irgendwie dann auch wiederum in der Versenkung verschwunden sind. Also, ja. Also gut, was hast du noch auf der Liste stehen?
Jede Menge.
Leg los.
Ich hatte mir vor allen Dingen diese Future Games Show und die PC Gaming Show reingezogen.
PC Gaming Show war von der Moderation her sehr cringe.
Ja, ich habe mir nur die Trailer reingezogen.
Okay. Ich habe die geschaut, das war so.
Ansonsten musste der ja tatsächlich direkt nach 2 Minuten den Strick nehmen.
Das war phaseweise ganz
gut. Nee, aber es gibt halt, du kannst sowas ja nie live schauen. Ansonsten ist ja Fremdschämen 3,5 Stunden angesagt. Das hält kein Mensch
durch. Ganz ehrlich, ich mache das ganz gerne mit halt entsprechendem Live-Kommentar, weil ansonsten, wenn das einfach nur rein die Dinger sind, speziell dieses Jahr war es halt phasenweise minutenlanges Interview, bla bla, ohne was Echtes zu sagen.
Ja, ja.
Ich glaube, es gab auch bei der, um so kurz zu sagen, bei der Summer Summer Game Fest, gab es auch irgendwie eine Präsentation, eine Vorstellung eines neuen Spielestudios, wo mir gesagt wurde, was das Spiel ist, was sie da machen. Es wird aber riesengroß, es wird super. Geht
nur um das Studio,
ja. Das war aber so,
das ist unausstehlich. Die einzigen, die das hinkriegen, ist Devolver Digital.
Ja,
die Präsentation musst du in der Gänze schauen, weil das ist einfach immer die beste Präsentation. Aber davon, also deren, wie hieß das, Super-Duper-Premium-Paket, was da jetzt bei Ihnen unter...
Deren Game Pass sozusagen,
ja. War ja auch da. Wo du dir nach wie vor nicht sicher sein kannst, ob das jetzt tatsächlich etwas ist, was existiert, oder ja, existiert das tatsächlich großartig?
Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich bin auch...
Du bist dir nicht sicher, ist das ein Scherz oder nicht? Das ist
so, weil es halt sehr gut sein kann.
So, aber... wie gesagt, es gibt halt solche Zusammenschnitte, nur die Trailer beispielsweise von dieser PC Gaming Show zum Beispiel.
Wäre, glaube ich, für mich nicht
sehr sinnvoll. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und da waren ein paar Sachen dabei. Severed Steel.
Ist das nicht eine Reihe?
Nicht schon? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das
mehrere... Das klingt ähnlich wie was ich kenne.
Das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein heißer Mix aus Mirror's Edge, diesem farblich kodierten Running Game, und Superhot, diesem Zeitlupen-John Woo-Kampfsystem-Film-Spiel. Und so wirkt so ein bisschen wie ein Mix aus den beiden. Und das sah auf jeden Fall sehr actiongeladen und sehr cool aus.
Also ich lasse mal kurz hier den Trailer für uns laufen. Normalerweise solltet ihr keinen Sound hören. Falls doch, kommt nachher die Schere. Mal schauen. Aber jetzt ja weiter,
ja. Ja, ein anderes, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, war Tales of Iron. Tales of Iron hatte aber nur, zumindest den Teil, den ich gesehen hatte, hatte nur einen quasi so eine Art Story-Trailer. Aber kein wirkliches Gameplay. Ich musste dann erstmal rausfinden, was es überhaupt ist. Es handelt sich scheinbar um so ein Side-Scrolling-Rollenspiel, wo du eine niedliche kleine Ratte oder eine niedliche kleine Maus im unendlichen Überlebenskampf gegen aggressive Froschpopulationen spielst, in deinem Mauskönigreich verteidigen musst, und das sieht halt einfach niedlich aus.
Erinnert mich auch irgendwie, Moment,
Maus und Mystik, daran erinnert es dich.
Nee, Brettspiel. Es gibt zwei Spiele, das heißt irgendwie einfach nur Kingdom, gibt es einmal als Spiel.
Ja.
Und das andere heißt, glaube ich, Your Highness. Your Highness ist mehr so ein Spiel, wo du halt einen König spielst in einem Schloss und du musst entsprechende Entscheidungen treffen, Verwaltung, genau, ja. Und entsprechend deinen Entscheidungen kann es sein, dass ein Krieg ausbricht und dann
auf den
Krieg
kommt. Das ist das dann nicht, sondern da kämpfst du tatsächlich und also du spielst irgendwie die Rolle eines Helden im Aufstand gegen diesen, ja, da ist er, dieser bösartige, überspitzte Frosch-Widersacher. Ne? Und du spielst die frische kleine Spitzmaus, die jetzt dann da das Schicksal wenden muss. Sah sehr cool aus, einfach vom Artstyle her. Es ist gezeichnet, wunderschön, sehr niedlich, klingt und sieht aus wie ein Titel, der eine große, breite Bandbreite an Leuten anspricht. Kommt vor allen Dingen auch auf quasi jedem erdenklichen Spielsystem
alles raus. Alles außer Mobile.
Von Toaster über Neo Geo bis hin zu PC ist quasi alles mit dabei. Das dann auch halt schon mal sehr geil, weil man das dann halt überall kriegen kann. Diablo 2 Resurrected wird Diablo 2 Lord of Destruction sein und wird sehr viele Leute wieder an den Rand der Verzweiflung bringen, weil sie plötzlich wieder, warum ist es jetzt schon wieder 4 Uhr morgens? Ich werde versuchen zu widerstehen, aber Jeff, wenn wir uns nächstes Mal sehen, oder beziehungsweise wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, nachdem das Spiel rausgekommen ist, wenn ich dann 60 Kilo weniger wiege, plötzlich total hager bin und außerdem gar keine Hautfarbe mehr besitze und quasi lichtdurchlässig bin, dann weißt du, dass ich mein Versprechen nicht gehalten habe und das Spiel trotzdem gekauft habe.
Okay, ich wollte gerade sagen, hey, lass uns zusammenspielen, aber nein, nachdem du...
vergessen. Ich habe damals im Gymnasium ein Jahr wiederholen müssen wegen diesem Spiel. Ich mache den Fehler nicht nochmal.
Okay, ich sagte deiner Freundin Bescheid, dass sie auf jeden Fall das überprüfen soll, dass du das nicht kaufst. Und wenn du es kaufst, dass es verbrennen soll.
Weiter im Programm. Atomic Heart. Atomic Heart war auch in der Xbox-Präsentation, glaube ich, dabei. Und das sieht sehr schräg aus. Also das scheint so ein Action-Shooter-Game, keine Ahnung, ob es ein Shooter ist, zu sein mit Zaubereffekten und so weiter. Ne?
Und auch so ein bisschen, nicht direkt Cyberpunk, aber irgendwie so Sci-Fi, irgendwas
mit Roboter-Gegnern, glaube ich. Ne? Ich weiß bislang sehr, sehr wenig davon. Es sieht irrsinnig cool aus, aber es ist halt, inwiefern das wirklich repräsentatives Gameplay ist, was man zu sehen kriegt, ne? Das sei jetzt mal dahingestellt und das müssen wir mal halt gucken.
Nee, also es sieht irgendwie aus. Sieht
irrsinnig beeindruckend aus, ne? Aber eben auch sehr viel davon, glaube ich, einfach nur hardcoded und nicht wirklich tatsächlich dynamisch, ne? Aber es sieht irrsinnig gut aus.
Sieht so ein bisschen aus wie eigentlich ein modern, also nicht ganz so wie das, aber wie ich mir ein modernes Fallout wünschen würde, so ein bisschen in die Richtung, weil es halt dieses Science-Fiction-artige, also leicht Retro.
Genau, ne? Du meinst ein Fallout, modernes Fallout, nicht im Sinne von ein Fallout, was nach 2014 rauskam, sondern ein Fallout in einem modernen Setting. Was meinst du damit?
Einfach von der Grafik her und von der Stilistik her, doch. Also
auch technisch modern, okay.
Ja, ja, ja. Also okay. Wo ich mir wünschen würde, warum kann es nicht so schön aussehen?
Warum sieht mein Spiel nicht so aus?
Ja.
Track to Yomi, um jetzt zum nächsten Spiel einen Segway rüber zu machen.
Moment, Track? Ich schau mir die mal nebenbei an, Leute.
Ja, Track
to Yomi.
Track.
Nee, Track, okay.
T-R-E-K to Yomi, Y-O-M-I. Sieht aus wie ein sehr cooler Side-Scrolling-Samurai-Pulp-Streifen. Das heißt, das ist eher so ganz stark storylastig und halt stilisiert mit den Weg des Kriegers einschlagen und Silhouettenkämpfe und so. Und das ist halt
Weil es halt wieder so ein schwarz-weiß Samurai-Ding ist, muss ich wiederum an Kurosawa denken. Und das hat schon.
Das hat was, ne?
Ja.
Abhängig davon, wie teuer das wird, ne, kann das ein Knüller werden, einfach weil sowas halt nicht dieselben Erwartungen jetzt hat wie andere Titel in dem Genre halt, ne?
Dazu fällt mir auch noch ein, dass auch wieder 12 Minutes gezeigt wurde auf der Xbox.
Ja, aber auch wieder nur so ein.
Das ist eigentlich dasselbe, ne? Aber halt wieder andere Szenen. Es gibt bestimmt mittlerweile ein Release-Datum, ich werde das gleich mal nachschauen. Aber das ist auch ein Spiel, auf das ich so schon seit 2 Jahren, glaube ich, ist das schon so, wo es immer wieder gezeigt wird, Lust habe, aber ich mittlerweile irgendwie so ein bisschen die Angst habe, dass
das wird nicht wirklich was.
Ja, das ist irgendwie.
Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es sich dabei wirklich um ein Spiel handelt und nicht einfach nur um einen interaktiven Pseudofilm. Ne? Gut, dann. Ganz toll für mich die Retro-Shooter, die gezeigt wurden. Also jetzt so richtig Retro-Shooter im Stile von den ersten Doom-Titeln und dem ersten Duke-Titel und so weiter. Da gab es Project Warlock, heißt eins davon. Das ist halt 1:1 sowas wie das erste Doom. Ne? Ganz, ganz cool. Und ich glaube, die gewinnen jetzt wieder an Popularität, einfach weil sowas wie, das hieß ja zwischendurch Iron Maiden, aber heißt jetzt Iron Fury, glaube ich. War jetzt so ein Titel, der vor 1,5 Jahren, glaube ich, rauskam. Weibliche Protagonistin, aber eben auch in diesem Doom, Duke Nukem-Stil, ne, mit und da sind wir wieder bei der Build-Engine, in diesem Build-Engine-Grafikstil auch, mit reinen 2D-Levels und nicht der Möglichkeit, hochzielen zu können und so weiter. Und ein anderes, was richtig geil ausschaut, ist Fallen Aces. Das ist so ein Film Noir Genre als so ein Shooter. Und das sieht halt einfach richtig geil aus. Also da freue ich mich wirklich drauf, ja. Weil das sieht, Jeff hat jetzt gerade hier den Trailer gezündet, das sieht einfach richtig cool aus, so Gangster, Chicago.
Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen auch an die alten Sam & Max Teile irgendwie, weil es ist
dieses
Cell-Shading-artige, ja, das ist so.
Es hat was von Cell-Shading, aber du
2D
hast
irgendwie.
Reines 2D, die ganzen Gegner sind nur 2D-Sprites.
Ja.
Aber
in einer 3D-Welt.
In einer trotzdem. 3D-Welt, ne? Und das sieht einfach richtig
wirklich cool aus,
ne? Ja. Also da freue ich mich wirklich drauf.
Auch etwas blutiger?
Wahnsinnig blutig. Aber ist ja cool. Keine Ahnung, sowas ist ein Erwachsenenspiel. Das spricht ja nicht die breite Masse an. Das spricht ja Leute an, die sowas ganz bewusst haben wollen. Und ich finde das riesen großartig, dass es sowas endlich mal wieder gibt. Ne? Weil, keine Ahnung, vor ein paar Jahren wäre sowas unvorstellbar gewesen. Und das wenn, stimmt. Dann wäre es halt irgendwie so totaler Nischentitel gewesen. Ne? Und so.
Das hat jetzt noch keinen
Veröffentlichungsdatum. Es ist nur Soon Trademark.
Ja. Ging das dazu, das von mir angesprochene 12 Minutes, kommt am 19. August raus. Soweit ich weiß, auch dann auch im Game Pass direkt mit drin. Mhm. Allgemein, also es wurden so viele Spiele bei, also eigentlich alle Microsoft-Spiele, die angekündigt wurden,
waren auch quasi Day One
im Game Pass drin. Das heißt, also das Ding wird immer geiler. Ich denke aber auch, dass es irgendwann noch mal teurer werden wird.
Ziemlich sicher, ja. Deshalb habe ich jetzt dann auch erstmal für 7 Jahre unterschrieben.
Sehr gut. Hast du jetzt?
Ich habe mir tatsächlich jetzt auch endlich eine Konsole gekauft und dann passend dazu den Game Pass auch geholt. Alleine schon deshalb, weil es ihn jetzt derzeit für 2 Monate quasi für 1 Euro gibt.
One of us.
Ja. Der inoffizielle Sponsor unseres Podcasts hat also. Der unfreiwillige inoffizielle Sponsor unseres Podcasts hat einen weiteren Kunden gewonnen.
Ich will mal sagen, mir gilt der Dank. Ne? Microsoft, bitte beweist
mir. Ja, genau. Also 50-50 wird das jetzt geteilt. Jeff erhält also 1 Euro nach 2 Monaten und Microsoft den anderen Euro.
Aber jedes Folgemonat.
Jeden Folgemonat rappelt es dann in der Geldbörse.
So ja, geht das. Fall. Erst anfixen und dann abkassieren.
Ja. Ja, ja. Nee, aber es ist, du hast auf jeden Fall recht, ne? Das war ja quasi, wie du auch meintest, ne? Die haben ja quasi einen nach dem anderen rausgehauen, Trailer, und quasi jeder Trailer begann ja mit Xbox Game Pass oder einfach nur Game Pass, Day One.
Beziehungsweise am Ende stand irgendwann dann so Release-Datum und dann auch Day One.
Also für mich war das immer quasi dieses Game Pass Day One Available galt immer für den kommenden Trailer, nicht für den
zuvor oder so, aber jedenfalls gezeigten
Trailer.
Gefühlt alles, was da gezeigt wurde, kommt dafür raus. Sowieso
alles dafür bereit. Ne?
Und wenn man auch schaut, was jetzt innerhalb dieser letzten 2-3 Wochen auf dem Game Pass rausgekommen ist wiederum, das ist schon nochmal, damit kann man ganze Monate mit verbringen. Das ist
sehr umfangreich, ja. Ansonsten hatten wir sonst noch irgendwie bessere Titel. Also für mich eindeutige Gewinner der Show Microsoft und eben so wie jedes Jahr, seit sie mitgemacht haben, Devolver Digital, einfach weil sie das Ganze als genau die Show sehen, die es ja ist und deshalb immer diese total abgedrehten Präsentationen machen. Das ist ja großartig, ne? Und ansonsten weiß ich jetzt nicht, was man noch groß sagen könnte, außer dass es mich persönlich jetzt nicht gestört hat, dass es keine Messe im eigentlichen Sinn war, weil die E3 ja auch zuvor schon jahrelang, wir hatten ja eh schon letztes Jahr mal drüber gesprochen, weil es ja da ganz konkret ausgefallen war, die E3 war ja jahrelang nicht mehr publikumsoffen. In den letzten Jahren war sie es ja wieder, aber.
Das hat mich auch nie gestört. Also, das war auch, oder ist für mich auch nicht so entscheidend. Es ist für mich dann trotzdem doch was anderes, wenn, zumindest wenn man auf, also wie soll ich sagen, ich glaube, jeder von uns hat so seine sein Magazin, seinen Blog, seine YouTuber, die halt relativ kompetent über Spiele berichten, nicht so wie wir, und entsprechend dann auch.
Ich wollte gerade sagen, also das hört doch eigentlich jeder Pixelplausch, oder?
Sogar wir. Wir sind unsere eigene Quelle. Nein, aber wenn halt die Leute vor Ort sind und teilweise auch mal Spiele antesten können, ist das für mich auch als Konsument beziehungsweise als Hörer, Leser.
Transparenter meinst du?
Ja, man hat halt mehr Feedback dazu, als jetzt nur irgendwie eine durchchoreografierte, aufgehübschte Präsentation zu haben, wo halt natürlich alles nur von der besten Seite gezeigt wird. Wenn aber zum Beispiel jetzt irgendwie ein Back for Blood dann gezeigt wird, danach haben halt dann die Leute von Medium XY Zeit, eine Stunde das anzutesten und können nachher einen Eindruck geben, ist das für mich trotzdem immer noch eine gute Ecke Mehrwert. Ergänzung
zum, ja, das stimmt. Für einen Publisher ist es besser, weil er riskiert nicht, die Frage zu bekommen, ob es ein unpässlicher Aprilscherz ist, aber
ja, aber auch dann können die Leute zum Beispiel auch dann Interviews selbst mit den Entwicklern machen, wo halt dann nicht nur die vorher definierten Fragen halt gestellt werden.
Das stimmt, aber für mich waren für solche Sachen eigentlich immer andere Messen besser, also sowas wie Penny Arcade Expo oder eben die Games Convention oder
das will ich mal ergänzen, weil
Games Show und so weiter.
Weil oft sind dann trotzdem, wie soll ich sagen, die E3 ist trotzdem in den letzten Jahren zumindest immer die wichtigste gewesen. Die großen Ankündigungen werden normalerweise oder wurden normalerweise auf der E3 gemacht. Mhm. Die Gamescom war dann immer zwar auch, siehst du, in den letzten Jahren auch wiederum in der Bedeutung gestiegen. Speziell europäische Publisher haben die Gamescom öfters auch mal genutzt, um halt neue Titel anzukündigen. Beispielsweise, das weiß ich noch, dass das müsste THQ Nordic gewesen sein. Die haben dann vor 3 oder 4 Jahren Desperados 3 angekündigt auf der Gamescom und man kann es dann auch das Jahr darauf auf der Gamescom spielen. Mhm. Als nicht als, nur als Experte, sondern auch als normaler Messebesucher, was dann wiederum ganz cool war. Aber klar, man kann es auch in einem rein digitalen, virtuellen Rahmen machen, speziell wenn man dazu noch ergänzend sowohl oder vor allem das Fachpublikum, aber idealerweise auch halt uns Normalsterbliche, den Zugang über Demos gewährt, um halt auch mal das eine oder andere Spiel halt antesten zu können. Weil es ist, wie gesagt, so in so einem sterilen Raum wie einer vordefinierten.
Reine E3-Präsentationen an sich für bare Münze zu nehmen, ist ja immer.
Das ist ja das Ding.
Meine Bingo-Karte war ja rappelvoll von oben bis unten mit Bullshots und aufgehübschte und Spiel sieht verdächtig gut aus und so weiter, weil das halt einfach immer eine reine Lügenshow eigentlich ist. Ne? Aber ein Titel hatte ich vergessen: Plague Tale. Den zweiten Teil von A Plague Tale.
Ah ja, das hat ja auch
ganz positive Überraschung, dass das einen Nachfolger kriegt, das hat mich wirklich gefreut.
Hast du den ersten Teil gespielt?
Ja.
Bei mir ist er noch auf der Liste, weil er ist auch wieder im Game Pass drin.
Sehr gut, kann dir nur eine Sache empfehlen, spiel's auf Französisch.
Ah ja, okay.
Ist wesentlich besser, die englische Synchro ist grottenschlecht.
Ah, okay. Ist auch, glaube ich, schon ein französischer Entwickler, ne?
Es ist, soweit ich weiß, von französischen Entwicklern, ja.
Ja, okay. Aber gut, das ist schon mal eine gute Information, wir schon machen. Was ja auch mal so ein Ding ist, und da scheiden sich die Geister, ob es von Vorteil ist oder Nachteil ist, wenn man so eine Präsi vor Live-Publikum macht, weil das Problem halt da ist, man hat halt dann doch sehr viele Klaköre im Publikum sitzen, die dann für jeden Scheiß wirklich ausrasten laut klatschen und wuh machen. Andererseits sind dann so Momente wie Keanu Reeves You're breathtaking, no, you are breathtaking, was halt dann doch irgendwo schon schöne Momente sein können, nicht müssen, fallen dann auch wiederum weg. Also ist immer so ein wie soll man das jetzt machen? Ja. Aber was halt auch nicht zu unterschätzen ist, preistechnisch für die Publisher und Entwickler ist so eine E3
billiger von zu Hause aus.
Ja, das ist also das und auch ganz für die klar. auch für die Medien. Also wenn jetzt Beispiel Rocket Beans mit deren ganzen Leuten vor der Kamera, hinter der Kamera, wenn die halt nach LA für 1,5 Wochen, 2 Wochen oder so ziehen müssen, was zwar auch irgendwo schön ist, weil hey, man geht nach L.A., aber es ist trotzdem eine sehr stressige Zeit. Die sagen, also allgemein, viele Redakteure sagen auch, die auf diese E3s gehen, man kriegt teilweise mehr von zu Hause mit, als wenn man vor Ort ist, weil man da immer nur halt von Termin zu Termin häschelt und diese ganzen Informationen, die online rausgehauen werden, kriegt man gar nicht mit. Also es ist schon, es gibt für und wider. Und doch würde ich mich dann doch freuen, wenn es wieder halt so wie früher eine klassische E3 geben wird, auch wenn die halt nur
für... Sagst das ja nur, damit du endlich mal eingeladen wirst.
Also ich glaube, wenn ich eingeladen werden würde, würde ich auch nicht gehen können, weil das dann doch irgendwie dann bekomme ich frei, ist es finanziell machbar, hier und da, da und da.
Dafür nimmt man sich Zeit.
Ja, das ist...
Da hat man keine Zeit
für. Das ist so leicht gesagt. Köln liegt halt um die Ecke mehr oder weniger. L.A. ist dann doch noch ein Schippchen weiter weg.
Ja, nee, aber so viel mal zu den ganzen Messen, die keine waren, aber trotzdem Präsentationen hatten. Ansonsten gab es jetzt in den letzten paar Wochen noch andere tolle Informationen. Seit heute beispielsweise, oder seit gestern genau genommen, ne, gibt es ja diese Super Resolution.
Zum Aufnahmezeitpunkt.
Aufnahmezeitpunkt, ja. muss man immer, Jeff braucht ja immer 2 Wochen, damit er das hier schneidet, was wir hier zusammen stusseln.
Ja, beziehungsweise die ganzen Sachen durchjagt und alles. Und
nee, aber es ist, es hat sich hardware-technisch ziemlich was getan. Du hast vorhin kurz erwähnt, es ist immer noch ziemlich schwierig, an bestimmte Hardware zu kommen. Die Situation scheint sich aber mittlerweile ein bisschen zu verbessern, angeblich. Also Neupreise sind inzwischen nur noch bei rund 91% Aufpreis zur unverbindlichen Preisempfehlung. Anstatt wie zuvor 146% Aufpreis zur UVP. Also es geht allmählich bergab wieder mit den Preisen. Also es ist immer noch total überzogen, aber...
Mit etwas Glück diese Zeit nächstes Jahr haben wir normale Preise.
Haben wir wieder normale Preise, ja. Mit ganz ein bisschen Glück, wenn nicht zwischendurch ein Weltkrieg
ausbricht. Dann kriegen wir endlich veraltete Hardware für normalen Preis.
Ja, es könnte auch sein, dass jetzt dann mal irgendwann diese ganzen Miner-Karten beispielsweise auf den Markt gespült werden, weil China hat ja dem Ganzen jetzt einen Riegel vorgeschoben. Ich weiß nicht, ob du
das mitgekriegt hast. Ja und nein, das ist ja auch wiederum bei den ganzen, China sagt, man darf nicht mit Krypto-Sachen handeln, beziehungsweise die Finanzinstitute sollen keine Krypto oder dürfen keine Krypto-Produkte an.
Ja, hier geht es aber ganz konkret darum, dass sie striktere Regeln eingeführt haben bezüglich Stromverbrauch.
Okay,
und, also das habe ich auch gehört, ja. Dass dementsprechend dann solche Farben eingestampft wurden, die einen Umsatz von 8 Gigawatt hatten, was dem Umsatz von ein paar modernen Atomkraftwerken entspräche.
Okay. Das
ist schon.
Ich weiß nur, dass scheinbar, wenn irgendwo die Kryptomeilen geschlossen werden, irgendwo
dann anders ziehen sie woanders hin, wo der Strom billig ist.
Anscheinend ist zum Beispiel Argentinien aktuell sehr interessant für Kryptomeiner wegen dem.
Aber
wegen dem
Kryptopreise fallen ja auch kontinuierlich und irgendwann ziehen die halt auch die Reißleine und dann werden die ganzen Karten veräußert. Das hatte man 2016 schon mal.
Ja, ja. Aber dann wird auch wieder, und das Ding ist aber nur, irgendwann wird der Kryptomarkt wieder anziehen und entsprechend wird halt wieder mehr
gemeint. Dann wird dann wieder angekauft. Ja, ja, klar.
Es ist halt immer so ein Hin und Her und das ist...
Genau.
Also,
aber für Leute wie dich und wie mich, die bei ihrer Karte sitzen geblieben sind, so wie bei Reise nach Jerusalem und tatsächlich noch einen Stuhl abgekriegt haben und sich jetzt an den festklammern, so lange wie es geht, egal ob die Musik spielt oder nicht, für die Leute gibt es gute News. Und zwar ist AMD jetzt mit Super Resolution, FSR, um die Ecke gekommen. Das ist jetzt für alle verfügbar, im Gegensatz zum, in Anführungszeichen, Konkurrenzprodukt von NVIDIA. Konkurrenzprodukt bei NVIDIA heißt ja DLSS, Deep Learning Super Sampling. Und läuft nur auf deren Karten der letzten Generation und der jetzigen Generation. Weil es, wie der Name sagt, auf Deep Learning basiert. Und quasi zum Verständnis, was dieses DLSS macht, ist, du spielst ein Spiel in der Einstellung auf 4K, dann um eine flüssigere Bildwiederholrate zu garantieren, rendert die Grafikkarte das Spiel in einer wesentlich niedrigeren Auflösung, also zum Beispiel nur Full HD, und skaliert das dann hoch. Damit das dann aber nicht einfach nur wie hochskalierter Matsch aussieht, was halt richtig schlecht wäre, haben die einer KI antrainiert, wie diese höher aufgelösten Bilder theoretisch aussehen könnten. Und dann rekonstruiert dieses DLSS basierend auf diesem antrainierten Wissensstand, wie das Bild eigentlich aussehen sollte, ein höher aufgelöstes Bild. Das heißt, der Output ist tatsächlich dann in 4K, aber die zugrunde gelegte Auflösung ist wesentlich geringer und die FPS sind dann dementsprechend höher. Gut, wie der Name es natürlich auch sagt, Deep Learning setzt wesentlich mehr Vorarbeit voraus. Hier muss dann quasi jedes Spiel ganz spezifisch antrainiert werden, damit die KI weiß, okay, so soll das eigentlich aussehen. Das muss dann auch kontinuierlich weitergemacht werden, damit es sich immer weiter verbessert und setzt natürlich ein bisschen mehr Power voraus. Ne? Und auch im Frontend setzt das dann natürlich voraus, dass die Karte diese KI-Berechnungen machen kann. Das können ja diese Nvidia-Grafikkarten alle, weil sie ja diese Tensor-Cores haben, die das können. Der Ansatz von Nvidia ist deshalb auch gut, weil es auch quasi die vorangegangenen Frames mit einbezieht. Das heißt, weiß, wie ein Objekt ausgesehen hat in einem Bild eine Mikrosekunde zuvor und hat also auch eine temporäre, einen temporären Ansatz an Supersampling damit drauf, wodurch es halt tatsächlich besser aussieht. Temporäres Anti-Aliasing sah immer schon besser aus und ist deshalb in der Summe total flimmerfrei oder zumindest theoretisch total flimmerfrei. So kann es tatsächlich dann sogar sein, dass, deshalb nennt man das teilweise auch schwarze Magie, DLSS-Titel sehen teilweise besser aus als native Titel. Das heißt, wenn du jetzt etwas in Ultra-HD abspielen möchtest, sieht es teilweise höher aufgelöst aus, wenn das tatsächlich irgendwie Sinn macht, ne? Höher aufgelöst aus mit DLSS als nativ. Was halt total schräg ist. Ne?
Ja.
Und AMD hatte bislang kein Konkurrenzprodukt dazu, hat jetzt aber mit FidelityFX Super Resolution, nennen sie das einfach, jetzt endlich ein Konkurrenzprodukt. Und da ist der springende Punkt einfach, weil die AMD-Karten diese KI-Berechnungen nicht können, beziehungsweise nicht diese Hardware dafür haben überhaupt, setzt deren Lösung eben nicht auf ein KI-Protokoll und deshalb unterstützen sämtliche AMD-Grafikkarten und auch Nvidia-Grafikkarten dieses neue Feature. Das heißt, das kann theoretisch später für alle genutzt werden und kann dann auch dementsprechend in mehr Spielen theoretisch zum Einsatz kommen. Ich sehe das jetzt kommen, dass das so ähnlich ablaufen wird wie damals mit G-Sync und FreeSync, diesen adaptiven Bildwiederholraten auf Spielemonitoren, wo du auch eigentlich mit G-Sync ein wesentlich performanteres System hattest, was aber nicht in der breiten Masse ankam, weil es halt proprietär war, weil es halt nur für Nvidia war und das andere läuft jetzt halt auch auf beiden. Ne? Und jetzt hier ist genau dasselbe, diese Super Resolution rendert halt auch ein Spiel in einer niedrigeren Auflösung und skaliert es dann hoch. Tut das aber, und das ist halt dann so technisch, dass ich dann auch absolut gar keinen Durchblick habe, diese Fidelity XFS Super Resolution Zeug macht es über traditionelles Upscaling und Interlacing dazwischen super kompliziert, könnte man jetzt Stunden und Stunden drauf verwenden und ich würde es trotzdem nicht verstehen und du vermutlich auch nicht und man muss vermutlich Raketenphysiker sein, um es überhaupt durchzublicken. Der springende Punkt ist, AMD selbst spricht von rund 2,5 bis 3-mal so viel Performance auf derselben Karte. Ganz konkret gibt es halt jetzt dann, weil es seit gestern verfügbar ist, also Aufnahmepunkt gestern verfügbar ist, gibt es halt auch erste Benchmarks von externen Leuten, die das halt getestet haben, nicht nur interne Benchmarks bei AMD. Und ganz konkret beispielsweise deine Grafikkarte, deshalb habe ich es dir mit großer Fanfare schon geschrieben, deine Grafikkarte holt damit quasi eine 3080 ein. In der Leistung bei Ultra HD. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, die 3080 kann ja auch der LSS anmachen und rennt dann wieder davon. Ja, ne? Aber der Punkt ist, du kannst halt irrsinnig viel Performance nochmal rausholen aus so einer alten Karte. Und da baue ich jetzt dann auch selbst ein bisschen meine Hoffnung drauf, dass das halt jetzt dazu führen kann, dass ein paar Leute, die so ein bisschen auf dem Zaun waren, muss ich jetzt eine neue Grafikkarte kaufen, brauche ich jetzt zwingend neue Hardware, ja, nein, vielleicht halte ich ja noch aus, bis die Preise, aber die Preise sind halt jetzt richtig scheiße, muss ich jetzt unbedingt was kaufen, ne? Dass die dann tatsächlich jetzt nochmal aushalten können, nochmal 6 Monate warten, bis was Neues kommt oder bis die Preise sich normalisiert haben und jetzt halt nicht gezwungen sind, was Neues zu kaufen. Ne? Das denke ich, ist der springende Punkt an diesem Produkt und deshalb wünsche ich mir, dass das von möglichst vielen Entwicklern angenommen wird und halt dann auch möglichst vielen Leuten zugutekommt. Ne? Jetzt gestartet ist es irgendwie mit 12 Spielen, 11 davon spielt kein Mensch, das 12. ist Evil Genius und das spiele nur ich noch, glaube ich, weil ansonsten sind die Concurring Player Numbers auf Steam ziemlich gering, wenn ich mich nicht versehen habe das letzte Mal, aber vielleicht wird das ja nochmal was, wo halt dann angekündigt haben es zumindest ziemlich viele Entwickler, dass sie mitmachen wollen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie einen Grund gibt, nicht mitmachen zu wollen, wenn man jetzt Entwickler ist. Ne?
Aber jetzt mal ein anderer Gedanke zu dem ganzen Grafikkartenthema. In welchem oder in wie vielen Jahren Zyklen kommen eigentlich immer die neuen Grafikkarten raus?
In der Regel so alle 2 Jahre.
2 Jahre. Okay. Wenn man jetzt überlegt, die Preise sind immer noch so verdammt hoch. Willst ja theoretisch, gut, Pandemie wird vermutlich auch da wiederum die Entwicklung verlangsamt haben für neue Grafikkarten und so weiter. Aber im Endeffekt könnte man sagen, dass dann Mitte nächsten Jahres die nächsten Grafikkarten normalerweise rauskommen würden, Mitte, Ende.
Ja, plus minus. Also Lovelace ist ja der kolportierte erste Codename für die nächste Nvidia-Generation, soll wohl Ende nächsten Jahres kommen. RDNA 3 soll auch plus minus um die Zeit rumkommen. Also das wissen also, wir eigentlich
ja, schon alles. Aber das Ding ist halt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in meinem Fall es für diese Generation keine Grafikkarte mehr geben wird, weil es einfach, also die Preise, klar, die gehen runter.
Du hast noch gut.
Ich weiß.
2 Generationen jünger als meine.
Ja, selber schuld?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mir damals die 2060 Super kaufen sollen, als ich sie im Warenkorb hatte.
Nee, also einfach nur zu sagen, weil ich habe aber das Gefühl, ey, ganz ehrlich, die Preise, ich finde es immer noch wahnsinnig, was dafür verlangt wird. Ja. Und es sieht ja nicht so aus, als würde zumindest was halt die ganzen Halbleiter, allgemein, was alles an den Materialien teuer wird halt.
Es ist nicht wirklich eine Frage von Produktion ist zu teuer. Die Probleme sind ganz einfach darin zu begründen, der Bedarf ist einfach viel zu hoch.
Ne? Aber anscheinend ist halt auch die Produktion nicht so, wie sie sein sollte, beziehungsweise es sind ja auch teilweise normale Materialien wie Metalle werden mittlerweile immer teurer, ja, also als Rohstoffe ja, und haben auch wiederum halt einen Einfluss, also was Verfügbarkeit angeht und so weiter.
Das hatte aber schon seinen Einfluss auf die Preisempfehlung der eigenen Karten. Ne? Wenn das Preismodell der Karte ist ja schon quasi ausgearbeitet, basierend auf den Herstellungskosten.
Aber die Herstellungskosten sind ja erst im Nachhinein so stark angestiegen, zumindest was jetzt Metalle angeht, soweit ich weiß.
Ja, aber nicht so sehr, dass sich das tatsächlich darauf eine Auswirkung haben sollte. Das ist dasselbe wie mit diesen Einfuhrgebühren. Die wurden ja auch erhöht für Technologie aus Fernost.
Also in den USA.
In den USA, aber das wurde 1:1 einfach hier auch übernommen. Und diese Gebühren standen fest. Das wurde dann zwischenzeitlich einfach $20 in der UVP angehoben. Trotzdem kostet die Karte nicht $20 mehr, sondern sie kostet $500 mehr. Und da ist halt der springende Punkt. Und das ist einfach eine Sache der Nachfrage, bei der die Lieferkette einfach nicht hinterherkommt, diese gigantische Nachfrage zu befriedigen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Und da sehe ich jetzt nicht, warum das für substanzielle Verzögerungen bei der nächsten Generation sorgen könnte. Vielleicht 1-2 Monate mehr, aber.
Okay, aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal über Spiele sprechen, die bereits erhältlich sind und die auch mal gespielt haben. Ja,
auf jeden Fall, weil wir sehr viel Zukunftsmusik jetzt hatten.
Und zwar im Endeffekt hatte ich angekündigt, dass ich mir Biomutant besorgen werde und habe auch dann netterweise von den Kollegen von THQ Nordic ein Review-Key bekommen. Danke dafür. Habe dann auch voller Freude das Spiel mal reingespielt und reingeschaut. Ich habe jetzt nicht so viel davon gespielt, aus dem einfachen Grund, weil es mich dann irgendwann dann doch ein bisschen verloren hat. Der Grund ist ganz einfach, irgendwo fehlt für mich da so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Punkt, der mich wirklich am Ball hält, also der mich wirklich reinzieht. Weil es ist eigentlich im Grunde ein grundsolides Open World, nicht direkt Rollenspiel, hat zwar Rollenspielelemente drin, aber es wirkt für mich dann doch mehr wie ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen. Mm. Was auch ganz okay ist, weil wenn man sich überlegt, auf welches Spiel diese Beschreibung auch zutrifft, da kann man sogar Spiele reinnehmen, wie zum Beispiel Spider-Man, wo auch halt teilweise mit Fähigkeiten und hier und da so ein bisschen Rollenspiel reinkommen sind oder halt
Assassin's
Creed-Spiele.
Prinzipiell aber, nicht verkehrt, aber es ist halt nicht das, worauf du Bock hattest. Ne?
Ja, also es ist einfach. Ich mag's, im Grunde mag ich's, aber irgendwo, was mich am meisten halt stört, ich bin ein Fan von offenen Welten, wenn sie nicht zu groß sind. Das ist sie auf keinen Fall. Sie ist in einem guten Rahmen. Man hat trotzdem immer noch genug Links- und Rechtswege, wo man hingehen kann. Man kann halt von der Hauptquest x-mal abweichen und noch hier was schauen, noch da was schauen, Sachen finden. Aber es wirkt doch irgendwo ein bisschen leer. Aber erstmal ein bisschen zum Kontext, was eigentlich jetzt Biomutant an sich ist. Und wo es halt auch dann den Unique Selling Point halt hat, ist das eigene Setting, die eigene Welt. Es ist zwar eine Art Postapokalypse, aber von Menschen ist keine Spur mehr, sondern es sind halt alles irgendwie an Menschen erinnernde, von halt aufrecht laufen und so weiter und sprechend. Aber es sind halt Tiere, die halt mutiert sind. Man selbst spielt so eine Art, nennen wir es mal, es wird halt sehr oft als Waschbär bezeichnet. Es hat so ein bisschen so was Katzenartiges, was Waschbärartiges an sich. Auch bei der Erstellung des eigenen Charakters, des Hauptcharakters, was ganz cool ist, entsprechend den Werten, die man wählt, also Stärke, Intelligenz hier und da, verändert sich das Aussehen.
Okay.
Das heißt, wenn man stark wird, gibt der Kopf ein bisschen kleiner, aber dafür das Kreuz und die Muskeln ein bisschen mehr und ist man agiler, ist man eher dünner und vielleicht ein bisschen länglicher und hier und da. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass das jetzt eher wenig Einfluss hat. Also es hat schon Einfluss auf den Charakter, aber man kann nachher halt Skillpunkte ein bisschen verteilen und links und rechts und dann halt auch was Cooles. Man hat verschiedene Fähigkeiten, Psy-Fähigkeiten, Mutationsfähigkeiten, die man freischaltet, die dann das Kämpfen verändert, weil man hat sowohl Nahkampf, wo man halt zum Beispiel eher auf Martial Arts geht oder halt mit Waffen kämpft. Mhm. Also Martial Arts wie gesagt mit Fäusten oder halt dann irgendwie Waffen, die man findet, Keulenschwerter, die man selbst zusammenbaut, die man auch ein bisschen aufrüsten kann. So, es hat also so ein bisschen, es hat ein Crafting-System, was halt so ein bisschen an Borderlands erinnert. Aber irgendwie ist es dann doch so, es macht oft keinen Sinn, großartig zu craften, sondern man findet meistens beim Rumlaufen
bessere Sachen,
wobei für meine Begriffe könnte man noch mehr Loot finden, beziehungsweise noch mehr versteckte Sachen. Ich habe irgendwie relativ zu Anfang mal so ein kleines Städtchen gefunden, was halt ganz verlassen ist, was auch ein bisschen schade ist, weil man hat halt zwar es gibt verschiedene Stämme in dieser Welt, mit der man sich verbünden kann, die halt zum Teil andere Motive verfolgen. Aber abgesehen von diesen Stämmen fühlt sich das Ganze irgendwie ein bisschen leer an. Man hat halt nicht so ein kleines Dorf mal hier oder so. Zumindest ist mir bis jetzt keins unter die Augen gekommen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so bei dem Spiel drin. Aber Die Story, die Handlung ist eigentlich die, dass diese Welt, diese postapokalyptische, es ist schon ein bisschen so paradiesisch, weil es, obwohl es halt auf diesen Ruinen aufgebaut ist, es ist eine blühende Welt, sehr bunt, hat phasenweise echt schöne Ecken und mit diesem eigenen Ansatz von diesen Tieren, wie die auch gestaltet sind, hat schon was, einen eigenen Flair, der mir ganz gut gefällt. Und man hat einen Weltenbaum, muss ich immer wieder an Zelda irgendwo denken, ist halt ein Tier, was auch in vielen anderen Sachen vorkommt, aber man hat hier auch einen Weltenbaum, der halt 5 Wurzeln hat, große Wurzeln, also der Weltenbaum ist bedroht, das ist sozusagen das Hauptding von diesem Spiel, zumindest auf den ersten Blick, und man kann entweder sich entscheiden, diesen Weltenbaum zu retten und diese Welt zu retten oder irgendwie dann doch die Zerstörung zu wählen, um halt eine Neugeburt dieser Welt herbeizuführen. So oder so ist halt sozusagen das anfängliche Ziel, diese 5 Wurzeln, die halt bedroht werden von Monstern, Endgegnern halt, zu befreien, zu retten. Also ist im Grunde relativ klassisch, die Handlung. Natürlich hat man auch so als Held sein eigenes Schicksal. Die Mutter oder die Eltern sind von dem Hauptantagonisten sozusagen irgendwann mal vor x Jahren, als man noch ein kleines Kind war, umgebracht worden. Diese Geschichte sieht man dann in den ersten Spielstunden, werden in Rückblenden erzählt. Ein Ding, was sehr viele immer wieder kritisiert haben, was mich jetzt eher weniger gestört hat, man hat halt in dieser Welt eine Fantasiesprache, die entsprechend übersetzt wird von einem Erzähler aus dem Off. Dieser Erzähler geht wohl einigen Leuten sehr stark auf den Nerv, was ich verstehen kann, aber in meinem Fall eher weniger der Fall war. Also wenn man sich die Reviews anschaut, sie sind teilweise sehr gemischt, beziehungsweise es gibt auch einige, die sind dann doch sehr vernichtend, im Sinne von gut versucht, schlecht umgesetzt, so weit würde ich auf keinen Fall gehen. Es ist halt nur kein Spiel, was jetzt in der ersten Liga spielt, sondern eher in der zweiten Liga, in eigenen Punkten vielleicht auch in der dritten, aber es ist dann noch ein Spiel, was durchaus Spaß macht. Das Kampfsystem, wie gesagt, man hat Nahkampf, man hat Fernkampf, man hat diese Psy-Attacken, man hat noch diese andere Fähigkeiten, die dazukommen.
Das heißt, du kannst dich halt wirklich ganz individuell
Es ist eine gewisse Individualität da. Balancing, klar, einige Sachen sind stärker als andere, es macht mehr Sinn, teilweise in die Richtung zu gehen als jetzt in die Richtung, was aber auch immer mit dem eigenen Spielstil zu tun hat. Ich würde sagen, es ist ein Spiel, was man sich durchaus mal anschauen kann, wenn man auf so Action-Adventure mit bisschen Rollenspielfähigkeiten, Perks und so weiter steht und auch speziell auf der Suche ist nach einem Szenario, was bisschen frischer ist als die ganzen Sachen, die wir in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben.
Immer
bekommen.
Selber, ja.
Und wenn man auch mit einem Erzähler, der halt ein bisschen präsent ist, halt noch leben kann. Ich finde es immer wieder ganz cool, wie halt diese postapokalyptische Sache aufgegriffen wird, weil man stößt halt immer wieder auf Überbleibsel aus unserer Zeit. Das Spiel ist auch irgendwo eine Kritik an der Zerstörung der Umwelt durch Überausbeutung und Verschmutzung der Umwelt, weil das hat halt dieses Ganze dazu geführt, dass halt diese Wesen entstanden sind durch halt Mutationen und so weiter. Also im Grunde ein Spiel, was ich definitiv weiterspielen werde, wie so viele irgendwann, aber es halt nicht geschafft hat, mich von ersten Moment an so zu überzeugen, dass ich es zumindest mal über die Hälfte gespielt hätte. Das sagt schon ein bisschen was aus, dass es halt jetzt nicht dieses eine Spiel ist. Es wird auf keinen Fall in meinen Top 5 des Spiels des Jahres auftauchen können, weil Gottes, weil es dann doch an einigen Stellen dann zu generisch ist, beziehungsweise zu unausgereift. Wie gesagt, in erster Linie, die Welt ist schön, aber irgendwo fehlt mir dann doch ein bisschen was. Es hat so ein bisschen auch dieses Problem, was auch für mich ist noch ein bisschen anders, aber die Outer Worlds hatte auch teilweise dann so Ecken, wo ich auch gedacht habe, schön hier, aber was soll das hier alles? Wobei man da noch mehr Leben drin hatte und auch von den Gegnern her ein bisschen Abwechslung hatte, die ich jetzt bis jetzt noch nicht so ganz viel gesehen habe. Bugsmäßig war es relativ rund, was man mittlerweile in Zeiten von Spielen wie Cyberpunk 2077 auch mal erwähnen muss, dass man halt zu einem Pre-Build bzw. Day-One-Patch Zeitpunkt kaum auf Probleme gestoßen ist, wobei mir dann irgendwann mal ein Quest-Gegenstand, irgendwie der mal da rumstand, plötzlich weg war, was aber dann vorkommen kann. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, hört nicht zu sehr auf diese vielen negativen Stimmen, macht euch selbst einen Eindruck von dem Spiel.
Was kostet der Spaß?
Ich glaube, es ist immer noch Vollpreis, also auf dem PC 60 Euro. Da kann man halt drüber streiten. Man kann natürlich warten, bis es irgendwie im Sale ist oder im Game Pass drin ist oder sowas. Aber es ist dennoch ein Spiel, was es durchaus verdient hat, gespielt zu werden, besonders weil es halt in meinen Augen doch irgendwo über dem Durchschnitt dann hängt, aber halt nicht dieses eine Ding hat, wo man sagt, ey, dafür, allein für die Story oder für dieses Kampfsystem lohnt sich es zu holen. Es ist einfach
insgesamt stimmig.
Ja, es ist irgendwo stimmig und doch unter seinem Potenzial, wie halt viele Spieler der Gottes, wenn man halt ein kleines Studio hat. Es ist halt kein AAA-Studio mit 200, 300 Leuten, die das entwickelt hat. Es ist ein kleines, also ein kleineres Studio, 101, wie heißen die nochmal? Experiment 101, Publisher THQ Nordic, die ja auch immer wieder Spiele haben, die sehr interessant sind, die vielleicht nicht halt diese großen Dinger sind. Die haben auch ein paar große Dinger im Angebot, aber ja. Also schaut es euch an, ich finde es eigentlich ganz cool und werde es irgendwann ein bisschen weiterspielen. Aber ja, ist halt unter den Erwartungen geblieben, die ich an das Spiel hatte. Hast du irgendwelche Fragen?
Nö, eigentlich nicht. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass es sich dabei um ein total anderes Spiel handelt und ich weiß halt nicht, wie dieses eine Spiel hieß. Es war auch so ein Mutanten Wechsel zwischen verschiedenen Tieren hin und her in so einer postapokalyptischen Weltspiel, aber eben Wechsel zwischen verschiedenen Charakteren hin und her und das ist ja hier nicht der Fall.
Das Spiel hat so eine lange Entwicklungszeit erlebt, aber habe es auch über die letzten 3-4 Jahre begleitet, aber das war glaube ich nie Teil des Spiels, deswegen ist das es gibt irgendwie so ein Spiel, das heißt Bio Commander oder sowas in die Richtung.
Nee. Ist ja auch egal. Ja. Also es klingt wie so ein Action-Adventure. Die sind halt einfach prinzipiell eher nichts für mich. Das ist halt Geschmackssache. Ne? Ja. Aber wenn du sagst, das sollte man sich halt mal ansehen, ob man jetzt dafür tatsächlich Vollpreis lohnt, ist eine andere Frage. Ich meine, wenn das schlimmste Problem, was die Leute mit diesem Spiel haben, das ist, dass sehr viele ein Problem damit haben, dass es so einen besserwisserischen Erzähler gibt. Ja? Geschenkt, also ganz ehrlich.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das irgendwie ausstellen kann oder so.
Wenn man Spiele nicht mehr spielt, bloß weil ein paar Figuren darin einfach nicht wissen, wann sie die Klappe halten sollen, dann, keine Ahnung, dann kannst du quasi nichts mehr spielen.
Und dann noch ein kurzes Honorable Mention, wie man es nennen will. Ein Spiel, was im Game Pass ist, was ich mir angeschaut habe, aufgrund des Grafikstils und des Genres ist Pathway. Ein Spiel, was glaube ich eigentlich 2019 mal rausgekommen ist zum ersten Mal. Publisher ist Chucklefish, die halt auch Stardew Valley rausgebracht haben. Aus dem Grund ist mir der Name halt ein Begriff und wenn ich ihn immer wieder lese, beziehungsweise das Emblem sehe, bin ich immer so, ach, Moment, das könnte was Interessantes sein. Und es ist eigentlich ein Spiel, wie soll ich sagen, man könnte fast Indiana Jones als Marke draufhauen, weil es fühlt sich halt an wie diese, ja, 1930er Jahre Abenteuerfilme à la Indiana Jones, wo halt dann irgendwo im Nahen Osten oder in Nordafrika man auf Schatzsuche geht und auf Nazis trifft und entsprechend so ist was in die Richtung. Interessanterweise ist es ein Taktik, rundenbasiertes Taktikspiel. Das heißt, man hat halt seine Truppe aus 3 bis später 4 Leuten und muss halt die Maps clearen, beziehungsweise halt die Gegner auf der Map halt dann töten oder andere oder auf dieser Map noch einige Ziele erfüllen. Und gleichzeitig ist es auch ein Roguelike wohl irgendwo. Das habe ich noch nicht so ganz mitbekommen, weil Permadeath in der Form gibt es, glaube ich, nicht. Aber man bewegt sich eigentlich auf einer Map, also in der Wüste, hat eine begrenzte Zahl an Zügen. Die Züge sind halt begrenzt oder dargestellt durch die Einheit von Benzin, Fuel. Man hat aber auch nur eine begrenzte Zahl an Munition, die man entsprechend, wenn man Geld hat, weil man kriegt halt Drops, kann seine Leute besser ausrüsten, kann halt Ausrüstung verkaufen, bekommt teilweise auch beim Ausschalten von Gegnern, beziehungsweise über Entdecken von Schätzen wiederum Geld, die man investieren kann in Ressourcen oder halt Ausrüstung und kann entsprechend, wenn man mehr Benzin hat, auch mehr Orte besuchen, um entsprechend dann vielleicht wiederum mehr Loot zu bekommen oder auch, halt auch Experience, weil die Leute leveln auf. Man hat auch so einen gewissen Rollenspiel-Aspekt mit drin. Und es ist einfach ein sehr schön gemachtes, atmosphärisch stimmiges, ja, kleines Taktikspiel, was mir halt sehr gut gefallen hat, weil halt irgendwann auch wiederum dieser Indiana Jones Vibe aufkommt ein bisschen und ist halt im Game Pass mit drin. Man kann es auch kaufen für 16 Euro, zumindest im Microsoft Store ist das bei 16 Euro. Wenn man den Game Pass hat, reduziert auf 12,79. Aber ja, eine kleine Empfehlung.
Warum sollte man sowas tun?
Weil man es vielleicht eher behalten will, weil irgendwann sind die Spiele aus dem Game Pass raus, wenn es nicht unbedingt Microsoft eigene Spiele sind. Mm. Das ist ja auch so ein Ding. Also stell dir schon mal vor, ihr fangt an, irgendwie ein Spiel im Game Pass zu spielen und dann ist es irgendwann nicht mehr im Game Pass mit drin. Ich frage mich dann wiederum, kann man diesen Spielstand zum Beispiel übernehmen in der Steam-Version, wenn man das Spiel auf Steam kauft?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das sind dann immer so die Sachen aus dem Grund, warum ich bei so Spielen manchmal denke, so, ich lieber so kleine Spiele, die ich schon auch durch habe, mit sicher bin, dass wenn die aus dem Game Pass raus sind, als jetzt irgendwie so ein großes Dungeons and Dragons basierendes Rollenspiel halt anzufangen und dann plötzlich nach 3 Monaten merke, oh, ist da gar nicht mehr drin, mein ganzer Spiel schon ist im Arsch. Aber okay, das sind andere Themen, andere Sorgen. Du hattest auch noch, glaube ich, was angespielt, oder?
Ja, ich hatte noch mal jetzt das neue MechWarrior gespielt, nachdem es dann endlich in der freien Welt verfügbar und nicht nur gefangen im Epic Game Store war. Aber da gibt's eigentlich nicht sonderlich viel zu erzählen. Das Spiel ist immer noch auf dem gleichen Entwicklungsstand wie vor einem Jahr, als es mehr als einem Jahr, als es im Epic Game Store erschienen ist. Und da war es halt auch einfach immer noch nicht fertig. Da hat so irrsinnig viel gefehlt, damit es eine richtig gute Mech-Simulation ist. Es ist in Teilen das, was ich mir erhofft hatte. In vielen anderen Teilen ist es halt einfach viel zu schwach. Und ich baue fest darauf, dass der Mod-Support wesentlich besser wird und dann halt Modder das Spiel zu dem machen, was es eigentlich verdient. Aber was dieses Setting, dieses Szenario, diese Franchise eigentlich verdient, ist, dass Microsoft, die ja die Lizenz daran haben und den quasi jedes vernünftige Western-RPG-Studio, das sein Salz wert ist, gehört denen ja. Die sollen einfach Obsidian zum Beispiel damit beauftragen, ein vernünftiges MechWarrior Battletech-Rollenspiel zu generieren. Damit drucken die Geld, wenn die das endlich machen wollen. Das Geld liegt auf der Straße, sie müssen es nur einsammeln. Ganz ehrlich, also darauf wartet ein zugegebenermaßen sehr kleiner Bestandteil der Spielerschaft seit Jahren. Aber man wartet darauf, dass es endlich ein vernünftiges Rollenspiel gibt, in dem du auch dann diese Mechs steuern kannst, in dem du aber auch zu Fuß unterwegs sein kannst, in dem du deine Mercenary-Einheit verwalten kannst. Teile davon existieren in diesem Spiel schon. Aber es ist immer noch nicht so alles sein Ganzes. Es ist wesentlich besser als der Twitch-Shooter MechWarrior Online, der ja quasi einfach nur ein Call of Duty mit MechWarrior-Skin ist. Aber das ist so, als würdest du sagen, ja, dieses Anthrax-Sandwich hier, das ist natürlich schlechter als dieses Sandwich hier mit abgelaufener Mayo. Ich esse lieber dieses Sandwich mit abgelaufener Mayo. Es ist immer noch nicht so richtig gut. Es ist klar besser als das Anthrax-Sandwich, aber ich würde es trotzdem nicht unbedingt jetzt sagen, dass es Mission Accomplished ist. Es fehlt einfach noch immer viel zu viel.
Das war ein sehr schönes Gleichnis.
Ja, ich weiß, ich klopfe mir jetzt gerade selbst auf die Schulter. Es ist
super. Gehört unbedingt in irgendwelche Aufzeichnungen und sollte an Schulen gelehrt werden.
Ja, für hier Rhetorik.
Genau, Rhetorikkurse werden Dan zitieren. Das ist
Antrag-Sandwich
gleich. Diese Episode geht in die Geschichte ein, der ja, Rhetorik.
Aber du weißt doch, was ich meine.
Ne? Ja, nee, ist klar. Also, das Ding
um
ist halt,
zu sagen, es ist besser als etwas, was halt einfach grottenschlecht ist.
Ja, ist immer noch scheiße. Also.
Besser den Finger verstaucht als den Arm gebrochen, aber besser gar nicht.
Lieber wäre es doch gesund zu sein, ja.
So, und von daher, also es macht sehr viel jetzt schon richtig. Aber eben nicht genug, um jetzt zu sagen, es ist wirklich ein würdiger MechWarrior-Teil, der für mich war der vierte Teil immer der allerbeste, bevor ich rausgefunden habe, wie großartig der zweite Teil und der dritte Teil eigentlich sind. Und für mich ist es nicht gut genug, um mit diesen Teilen in einem Atemzug genannt zu werden. Dafür okay. ist es nicht gut genug. Es ist immer noch, es ist nicht grauenhaft schlecht, aber es ist halt einfach immer noch nicht gut genug. Und ich hoffe einfach, dass da Mods jetzt ordentlich Feuer hinterm Hintern machen, weil ich vertraue dem Entwickler da relativ wenig. Einfach aus einer einfachen Ursache raus, weil sie mir keinen Grund gegeben haben, ihnen weiterhin zu vertrauen. Weil es bis wenige Wochen vor dem ursprünglichen Release immer noch hieß, oh, das kommt auf Steam raus. Und dann, oh nein, es ist jetzt Epic Games Store exklusiv. Ein Jahr lang. Und danach war es dann 18 Monate lang exklusiv. Och, wegen der Pandemie, wir armen Schweine. Ja, also als ob dir die ganze Kohle, die du dann von Epic und den Chinesen hinterhergeworfen bekamst, nicht ausgereicht hätten, um dich durch den dunklen Winter zu bringen.
Aber also, ich frage mich gerade, weil wir hatten vorhin kurz ja gesprochen über diese PC Gaming Show, dass du halt da das Cringige nicht gesehen hast.
Ja, die hatten auch deine Präsentation, das weiß ich.
Ja, und das war für den Teil, oder?
Das war jetzt für MechWarrior 5, ja.
Okay, weil die hatten sogar halt, eine ihrer Moderatorinnen war permanent in einem Mac unterwegs. In einem Greenscreen-Mac. Mhm. Deswegen, das war sie, dachte mir so, gibt es jetzt einen neuen Teil? Weil ich wusste halt, dass es jetzt den Teil, ja, die gibt es jetzt für PC normal, für alle.
Es ist jetzt in der freien Welt angekommen und es gibt auch ein Add-on.
Okay.
Es gibt jetzt ein erstes, also Add-on DLC, erstes Zusatzpaket mit weiteren Missionen, weiteren Mechs und neuen Funktionalitäten. Du kannst jetzt Luftschläge anfordern.
Okay.
Allein die Tatsache, dass Luftschläge gefehlt haben in dem ursprünglichen Release, ist ja auch schon peinlich. Ne? Und
eigentlich schon.
Das dann als Feature nachzureichen, ist halt ist schon ziemlich dreist. Und dementsprechend, gut, man muss halt auch sagen, es kostet nur in Anführungszeichen 30 Euro und dann nochmal 15 Euro für dieses DLC. Das heißt, du bist bei 45 Euro, Pi mal Daumen, bist du dabei, wenn du beides kaufst. Das geht ja vielleicht sogar noch unter Umständen in Ordnung. Aber es ist halt einfach nicht das, was man versprochen bekam. Das, nachdem der Entwickler schon irgendwann mal 2016 versprach oder 2012 sogar schon versprach, MechWarrior Online kriegt dann irgendwann eine Singleplayer-Kampagne und das wäre dann das da gewesen, ne? Und all solchen Stuss, ne? Und das ist halt einfach da ist jegliches Vertrauen, was Piranha, glaube ich, heißen die, was die hatten, ist mittlerweile einfach verspielt. Und das, ich weiß nicht, was man da noch anders sagen könnte, ne? Das ist einfach, die müssen uns wieder mal beweisen, dass sie überhaupt ein Spiel machen wollen.
Okay. Dann würde ich auch sagen, wir haben, glaube ich, sonst keine Themen mehr in unserer Liste drin stehen.
Wir haben ja auch schon wieder lang genug geschnackt für heute.
Deswegen frage ich gerade. Es ist eine längere Folge geworden, als ich gedacht hätte, weil wir haben dann doch viel über die E3.
Und ja, es gab ja halt auch jede Menge zu erzählen.
Ja, ja und nein. Also ich war, muss ich mal kurz sagen, ich war dann noch irgendwie ein bisschen, hätte mir teilweise ein bisschen mehr Neues, Interessantes erwartet. Klar, es gibt immer wiederum coole, kleine Projekte, aber
du hast halt auf große and one more thing Präsentationen gehofft.
Ach, nicht unbedingt das, aber einfach mal neue, interessante IPs von bekannten Studios und weil wenn man auch schaut, auf was ich mich jetzt freue, das sind halt größtenteils Sequels, also beziehungsweise Remakes. Du hast halt Mario & Rabbids ist ein Sequel. Metal Slug Tactics ist sozusagen auch irgendwo ein Sequel. The Outer Worlds 2, Sequel. Yeah. Advance Wars 1 und 2, Remake ist ein Remake. Also, wir haben halt die großen neuen Sachen gefehlt. Klar, es gibt die halt. Großen
Knüller,
ja. Du hast, und nicht nur Knüller, aber du hast ja auch einige interessante Spiele aufgezeigt. Aber das Ding ist halt auch bei diesen interessanten kleinen Dingern, man weiß oft nicht genau, okay, was ist das jetzt genau? Also, es ist immer dieses.
Weil das Gameplay gefehlt hat.
Ja. Oft, man hat bei diesem Samurai-Spiel, man kann sich denken, wie das Gameplay ist und trotzdem irgendwo.
Zeig mir halt einfach mehr.
Verdammt. Ja, oder irgendwie lass mal irgendwie einen Spielredakteur das anschauen, dessen Meinung halt mir mehr sagt als jetzt irgendwie ein Trailer. Mhm. Aber egal, wir drehen uns gerade im Kreis wieder rum. Wir machen hier den Schlussstrich und hoffen, ihr habt so einiges Interessantes bei uns wieder mal gehört. Ihr könnt uns auch gerne mal eure Highlights, Eindrücke von der E3 beziehungsweise von den ganzen Summer Game Fest, Summer of Gaming, was auch immer das Ganze jetzt Sommer war. Der halt, Liebe, ja. Genau, also meinen Kommentaren zurücklassen. Und wir greifen das dann bei der nächsten Folge wieder auf. Die wird dann wiederum so in einem dicken Monat sein, irgendwann.
Geh mal da.
Genau. Und
was haben wir da dann an Releases zu erwarten? Hast du?
Ich schau mal Ahnung? Ganz kurz. Also, ich bin jetzt gerade. Also, gut, wenn man jetzt einfach im Game Pass schaut, da gibt es halt einige Sachen. Da wäre zum Beispiel, was ist jetzt demnächst im Game Pass drin? Weil es ist ja immer auch, was hier steht, so Coming Soon. Das nächste wird, glaube ich, dann.
The Ascent, das ist das, was ich meinte mit diesem Koop-Shooter beispielsweise.
Okay, ja. The Ascent kommt am 29.07. raus. Das schafft es vielleicht.
Mal Daumen in einem Monat.
Genau. Ja, aber dann haben wir noch keine Zeit gehabt, das zu spielen. Aber was auch cool ist, Psychonauts 2 kommt am 25.08. raus. Ist noch ein Stückchen hin. Aber hey, ist vielleicht interessant.
Dass das überhaupt nochmal rauskommt.
Ja, aber gut, das ist auch wiederum, glaube ich, dem Umstand zu danken, dass das halt Double Fine mittlerweile auch zu Microsoft gehört und da vermutlich noch mal ein bisschen was Geld reingeflossen ist, um die Entwicklung abzuschließen. Aber ich schau mal ganz kurz, diese 5 Minuten haben wir ja noch.
Release. Die kommt jetzt auch nicht mehr an.
Gott, ich kann nicht mal Release schreiben. Moment, ich mach's anders. Ich gehe auf die Seite und dann gehe ich hier auf Releases. Nee, danke, akzeptieren und weiter. Release-Liste. Also, wir sind jetzt.
Ja, weil das der nächste Monat wird hier das ganze Land in Dornröschenschlaf sein. Da macht ja jeder Sommerurlaub hier.
Genau, also wir haben jetzt am. Scarlet Nexus, Legend of. Nochmal Legend of Mana? Wieder ein Remake. Imp of the Sun, das sind alle Sachen, die ich mal gehört habe, aber irgendwie jetzt gerade nicht so viel sagen. Ach ja, Monster Hunter Stories 2, Ring of Ruin. Da soll ja was rauskommen. Soll dieses Story-Monster Hunter sein. Warhammer 40k Battle Sector. Mini-Motorways, ja. Ja. Was hier noch an so Spielen ist, das ist jetzt gerade jetzt wenig. Orcsmaster 3. Kann interessant sein. Tribes of Midgard war, glaube ich, ein Spiel, was doch irgendwie bei mir, glaube ich, das wurde präsentiert. Das hatte dann doch irgendwie so ein bisschen. Was war das? 10 Spieler Koop Survival. Sagen wir mal, eine Mischung aus Don't Starve und Valheim oder sowas in der Art. Könnte es sein. Das sieht interessant aus, zumindest. Da werden wir mal ein Auge drauf haben. Hell Let Loose, das war, glaube ich, ein Weltkriegsshooter.
Das ist das, worüber ich letztes Mal geschrieben
habe. Ja, stimmt, das war's, ja.
Mit dem Ultrarealismus, ja.
Ja, The Forgotten City.
Tschernobylit hatte ich ja auch schon mal, das kommt dann auch raus.
Ja, wie spricht das aus? Tschernobyl?
So wie du Lied, möchtest,
glaube ich. Light, da habe ich schon mehrere. Tschernobylite. Aber schon mehrere Versionen gehört, deswegen. Ja, also es gibt ein paar Releases. Schon noch mal kurz auf der anderen Seite. Weil das war jetzt eher PC-Releases. Hier, dann gehen wir zu den Kollegen hier mal rüber. Wo sind denn hier die Releases? Spiele? Hallo?
Also es kündigt sich jetzt erstmal nicht konkret etwas an, was jetzt.
Mal kurz abwarten. Was Plague's Tale für eine andere Plattform vermutlich
nochmal? Vermutlich für eine neue Plattform, ja.
Ach, Skyward Sword.
Skyward Sword HD, ja.
Das wäre noch interessant. Ansonsten, ja, dieselbe Spiele wie vorhin.
Oh, das Top Gun Add-on für den Flugsimulator.
Moment, was ist denn Pokémon Unite?
ein Battle Royale Pokémon Spiel. So viel zum Thema. Es gibt keine neuen Battle Royale Spiele.
War das jetzt ein ernsthaft gemeintes Ding?
Das ist, ich mache keine Scherze. Der Trailer ist großartig.
Neues Spielkonzept in das Pokémon. Es ist ein Echtzeitstrategiespiel im MOBA-Stil.
Ja, also Quatsch, nicht Battle Royale.
MOBA. Okay. MOBA macht jetzt mehr Sinn. Aber es ist ein Spiel, was auf Switch rauskommt und auf dem iOS Android, also auf dem Handy. Ja. Also nichts für mich, aber für Pokémon-Leute bestimmt mal einen Blick wert.
Das ist Lugia of Legends. Ich meine League of Legends, aber mit Pokémons.
Moment, bin ich jetzt im richtigen Monat oder ist das jetzt gerade wieder zurückgesprungen? Doch, Juli. Das andere. Moment, was? Hallo? 14. 16. Okay.
Pfeif drauf, ist es gut.
Nee, hier sind noch ein paar interessante Spiele, deswegen bin ich gerade hier am Schauen. Von, das ist wieder Juni. Er sagt, hier oben steht Juli und steht Juli. Egal. Jedenfalls, es kommen noch, glaube ich, die anderen interessanten Spiele raus. Wir hoffen, euch hat diese Folge wiederum gefallen. Hinterlasst uns einen Kommentar, gebt uns irgendwo, wo auch immer, ein Like oder ein Follow. Und
Gott, war das jetzt niedlich, wie er sich jetzt hier ins Zeug gelegt hat, um diesen Satz da aufzusagen.
Genau.
Großartig.
Wollte mich mal so fühlen wie die großen YouTuber auf der Welt.
Schade, dass es keine Videopodcasts.
Klickt die Glocke, obwohl, ach nee, das war falsche Plattform. Aber so oder so, wir hören.
Schüttelt die Palme, drückt das Knöpfchen, rappelt an der Glocke und wir hören uns in einem Monat wieder.
Genau. In dem Sinne.
Schüttel die Palme, wobei. Moment, nein.
Ich dachte schon.
Drück mal auf das Knöpfchen, das ist.
Okay,
ich rede mich wieder um Kopf.
Ja, wir sind raus. Schöne Zeit, schönen Sommer. Genießt das Wetter.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.